Ja, hallo und herzlich willkommen zur CCP Folge 73 mit dem Titel Wir gehen ins Winterlager. Ja, Jörn, wir beiden gehen ins Winterlager. Wir sitzen im Winter hier in Riesebü.
Genau, schön hier Winterwunderland. Heute Morgen hat das nochmal irgendwie, oder über Nacht, kam mir so ungefähr 20 Zentimeter Schnee runter. Aha. Das war heute Morgen auf dem Weg zum dienstlichen Termin schon ein bisschen eine Herausforderung. Also das ging mit maximal 50 auf der Bundesstraße, weil die einfach auch nicht fertig geworden sind mit Schneeschieben.
Nee, das sah heute Morgen aus, wenn die da gar nicht unterwegs waren auf der Bundesstraße, auf der 203.
Also egal, also ich bin dann, mein Navi denkt immer, wir können hier noch 50 Meter sparen, bieg mal hier links ab und dann irgendwie, weißt du, so irgendwie bei Gübi durch den Wald fahren, dass ich da nicht noch in der Schneewehe stecken geblieben bin, war alles.
Wir haben das gleiche Navi, glaube ich, meinst du, es genauso bekloppt. Du kannst auch einstellen, was du willst, schnellste Strecke oder kürzester Weg, es sucht sich immer komische Sachen aus, musst du eigentlich mit einem Auge immer auf der Karte nochmal mitgucken.
Ja, und das. Ja, und also ich hatte das neulich, gerade heute, als ich vom Termin nach Hause gefahren bin, hatte ich dann halt wieder eine Heimatadresse und dann kriegte ich irgendwie drei Vorschläge und sagte auch, Mensch, hier die Route von Heide über Husum und Schleswig, das ist wahrscheinlich die, die am besten geräumt sein wird, nehme ich mal die. Und dann sprang das Ding irgendwo auf einmal auf ein komplett anderes Ziel um und ich guckte so, ich habe noch mit Gesche telefoniert über die Freisprecheinrichtung, dann waren wir fertig und ich fuhr immer schön nach Navi und guckte und sah auf einmal irgendwie 8 Kilometer zum Ziel, kurz hinter Friedrichstadt. Ich denke, was zum Geier? Ja, und dann stand ich da und war auf einmal wieder südlich der Eider und keine Möglichkeit zum Umdrehen, weil alle Einfahrten und Bushaltestellen so zugeschneit waren oder auch zugeschoben waren zum Teil, dass ich da nicht mehr rumkam. Bin ich dann über weiß ich, wo Telling steht und sonst was, bis ich dann irgendwo in Ofschlag rauskam und da vor der Baustelle in die Umleitung gefahren bin.
Also ist ja komisch, dass das Ziel sich ändert. Ne? Ja,
das habe ich auch noch nicht
erlebt. Die Wegführung, dass man sagt, hier wurde aufgrund irgendwelcher Verkehrsbehinderungen neu berechnet oder bla bla bla.
Und das war halt auch so, als der sagte, fahr mal hier in Friedrichstadt ab, dachte ich, okay, da ist eine Baustelle auf der B5, wird irgendwas sein. War es nicht.
Na, siehst du.
Aber kommen wir gleich auch nochmal im Detail zu. Woran das gelegen hat.
Okay. Naja. Ich bin gespannt. Ja, Jörn, hast du noch irgendwas erlebt? Irgendwas Aufregendes?
Eigentlich nicht so richtig. Wir waren ja mit unserem Umzug sehr beschäftigt, der jetzt dann auch soweit abgeschlossen ist. Und hier stehen noch ein paar Kisten hin und her. Aber wir haben jetzt, also die ganzen Altlasten sind beseitigt. Und jetzt haben ja gedacht, wir könnten auch noch mal los. Aber das hat nicht hingehauen. Ja. Der Wohnwagen stand hier mehrere Wochen noch in der Einfahrt und jetzt ging es halt in die Halle. Wir haben ein neues Winterlager bei jemandem, den wir auch aus der Podcast-Szene kennen. Und das war ganz aufregend, weil natürlich so nach dem Umzug, wo sind eigentlich die Spiegel?
Schön.
Sie waren nicht im Auto, sie waren nicht im Wohnwagen, sind also irgendwo in der Kiste. Und nun hatten wir Termin und vorher war irgendwie alles, es war wie immer, es ist immer irgendwas. Und jetzt müssen wir aber los, dass wir auch pünktlich da sind. Also ohne Spiegel losgefahren, was soll schon passieren? Ja. Stellt sich raus, ich musste da rückwärts um die Halle die Auffahrt hochfahren in den ersten Stock.
Ohne Spiegel.
Ja, und ohne Spiegel und kurz nach dem Regenschauer. Und ich habe gesagt, so ganz ehrlich, das wird nichts. Ja, sagt er, kein Problem. Ich ziehe schnell die Arbeitshose an, hole ich einen Trecker und dann fahre ich den da hoch.
Cool.
Und das war auch gut, weil ich überhaupt nicht weiß, wegen der Nässe, ob ich überhaupt da hochgekommen wäre. Selbst mit Spiegel wäre das knifflig geworden. Und dann auch rückwärts um die Kurve rum.
Das ist auch nicht so.
Ne? Also da hat er auch mit dem Trecker nochmal irgendwie nach vorne setzen müssen. Ja. Ne? Und das war dann, da war ich ganz froh. Und dann ist da an der Einfahrt nochmal so ein Absatz, wo er dann sagte, so, ich mach mal Ackerstange. Keine Ahnung. Also das Ding, was hinten am Trecker hydraulisch rauf und runter gefahren werden kann. Das mache ich mal runter, damit der hinten hochkommt, damit wir nicht aufsetzen. Und ich sage, so, wir könnten hier aufsetzen. Das hätte ich ja mit dem Passat nicht ändern können. Also das war, und dann auch in der Halle rangieren.
Wenn er da die Möglichkeit hat, ist doch perfekt.
Das ist total gut. Und er hat auch gesagt, er kann es denn auch da immer reinfahren, wenn wir vorher Bescheid sagen, dann bereitet er sich da entsprechend drauf vor. Und jetzt steht da halt der Wohnwagen in der neuen Halle.
Oh.
Ne? Und wir haben einen Schlüssel, wir können theoretisch jederzeit ran.
Das ist cool.
Und können den da rausholen, müssen halt einmal vorher Bescheid sagen, weil der Trecker dann irgendwie hinter da drin steht. Das ist halt, ja, der hat nur Kühe auf dem Hof, der braucht den sonst nicht. Aber er würde den dann zur Seite fahren, wenn wir rausholen.
Ja, das ist doch cool. Das ist richtig gut. Ja, genau. Ja, bei uns ist dies ja ein bisschen anders. Unser Wohnwagen steht immer noch auf der Auffahrt. Au. Ja, au. Wir hatten erst gedacht, das ist ganz cool, weil dann kommen wir vielleicht ja nochmal los dieses Jahr irgendwie. Ja. Aber ja, erstmal war das ja mit Tanja im Knie, hatte ich letztes Mal schon erzählt. Die hatte nun gestern ihre OP, sind wir eh nicht mehr weggekommen. Wo wir uns gedacht hatten, wenn das Wetter mal schön ist und Wochenende fahren wir halt irgendwo an den See und wenn wir dann nur im Wohnwagen sitzen oder mal ein kleines Stück da rumgehen oder irgendwie sowas. Aber Schleswig-Holstein, das Wetter im November, Oktober war ja nichts mit goldener Herbst, nee. Wirklich, ne? Das nee. War ja
echt nicht.
Eher grau und nass und ungemütlich und da macht das auch nicht wirklich Spaß. Und das von insofern das Ding nicht bewegt. Und das Problem ist einfach, dass bei dem, den wir das unterstellen im Wohnwagen, der hat ja so einen Resthof mit so einer Scheune. Mhm. Und er wollte sich jetzt so eine PV-Anlage aufs Dach bauen und hat da ein Gerüst aufgebaut, hat die auch vor die Einfahrt gebaut.
Schlau.
Ja, schlau. Und jetzt kommen irgendwelche Teile da nicht ran für seine Anlage. Scheiße. Und da er das selber privat alles selber baut und keine Firma dafür hat, sagt er, das dauert eh schon ein bisschen länger, sein Plan. Ne? Und jetzt kommen die Teile auch noch später, das verzögert sich. Er hofft mal, dass wir dieses Jahr noch reinkommen. Ja gut, jetzt habe ich meinen Wohnwagen zu Hause, 20 Zentimeter Schnee auf dem Dach, das gefällt mir eigentlich gar nicht.
Das war ja nicht der Plan. Nee.
Aber gut, das ist dann halt mal so. Ne? Zum Glück zahlen wir auch wirklich noch für die Monate, wo er drin steht, also das ist dann so. Und er sagte, wenn ihr zu Hause jetzt irgendwie Platzproblem habt irgendwie oder so, könnt ihr das Ding vorbeifahren, stellen wir den draußen hin, aber da ist mir auch nicht mitgeholfen.
Wirklich. Ob der bei euch draußen steht oder
bei oder ihm. Oder bei ihm, genau, und das hilft mir auch nicht weiter. Ja. Na gut, hoffen wir mal, dass alle sagen, wie das so ist. Ein Wohnwagen ist ja für draußen gebaut.
Ich klopfe voll.
Ja, aber trotzdem, ne? Frost, alte Gummis, Schnee, Bewegung im Holz und. Obwohl die Halle ist auch nicht beheizt davon ab, aber zumindest hast du keine Feuchtigkeit so viel und keinen Schnee und so ein Tüdelü da drauf. Ne?
Ja.
Naja, gut, ich will auch nicht weiter drüber reden.
Bloß nicht zu doll drüber nachdenken.
Nee, genau, was da alles passieren könnte, ja. Ja, und ansonsten waren wir noch einmal, wir haben auch schon lange nicht mehr aufgenommen, fällt mir auf, ne? Aber es kam auch durch Umzug und hier und da und dies und jenes.
Ende jeder September.
Hat seine Termine, genau. Da waren wir tatsächlich noch einmal los. Wir waren ja noch einmal ein Wochenende am Sternberger Seeland, das ist Mecklenburg-Vorpommern bei Schwerin in der Ecke. Da hatte, war Sönke auch schon mal, ich glaube, beim letzten Mal auch schon berichtet, da irgendwie in Folge 6 oder sowas, irgendwie hat er da auch schon mal von berichtet. Aber ich habe nochmal selber eine Checkliste erstellt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die damals in dem Umfang schon so hatten. Ich würde die einmal kurz vorlesen. Also der Ort ist Sternberg. Der Platzname ist Camping Sternberger Seenland. Und die Homepage ist camping-sternberg.de. Der Preis zur Übernachtung waren, meine ich, 26 Euro. Rabattkarten hatten sie nicht. Reservierung nötig. Ja, also kommt wieder darauf an, welche Jahreszeit, wie immer wahrscheinlich. Außerhalb der Saison wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt ja. Anzahlung musste man leisten. 30% vom Gesamtpreis musste man bezahlen. Platzwahl hatte man in dem Sinne auch nicht. Wir kamen da an und dann sagte er halt, ihr habt in eurer Anfrage gesagt, gerne einen Seeplatz mit Terrassen. Sie haben so Terrassen am See, gerne einen Seeplatz. Wir haben gesagt, ja, würden wir gerne nehmen. Sagt er, wir haben noch einen frei. Können wir euch hinstellen, kostet allerdings nochmal 4 Euro extra die Nacht.
Ist ja gut, ist halt so. Mit 4 Euro bist du aber ja inzwischen auch noch gut dabei.
Genau.
Also wenn das nur 4 Euro mehr kostet. Ne? Ich hatte auch schon welche, die haben 10, 20 Euro
genommen. Nö, und das war okay. Dann hattest du den Schleppplatz, konntest vom Wohnwagen aus, konntest im Bett liegen, auf den See gucken. Also
Beste.
Alles gut. Ja. Und wie gesagt, 4 Euro für 4 Nächte oder was, da ist auch denn nicht so dramatisch. Ja, wie das jetzt wieder Platzwahl wäre, wenn du jetzt vorreservierst und obwohl er sagte, in die Terrassen, sagt er, nee, das ist genau, da hat er geschrieben, er sagt, kommt vorbei, wenn eine frei ist, könnt ihr eine bekommen, wenn keine frei ist, könnt ihr keine bekommen. Aber ich denke mal, ansonsten könntest du unten die anderen Plätze, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt auf Platz C36 oder so, vielleicht geht das, vielleicht nicht, keine Ahnung. Mhm. Ja, Parzellengröße waren, ja, ich sag mal so ein bisschen kleiner als unsere obligatorischen 100 Quadratmeter, ich schätze mal so 80 ungefähr. Ruhezeiten waren von 22 bis 7 Uhr, mittags waren keine Ruhezeiten. Öffnungszeit in der Rezeption, ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Wie viel hatte ich mir nochmal notiert? Die Anreise ist ab 15 Uhr, also nicht vorher, und die Abreise bis 11 Uhr. Als ich mir das so aufgestimmt habe, dachte ich mir, das ist manchmal fast wichtiger, als was hier mal so erzählt. Wenn man gesagt hat, wann ist die Anreise?
Bis ja, das stimmt.
Und bis wann ist die Abreise? Weil das sind ja eigentlich so die interessanten
Punkte. Ja, wobei Punkte, ich, also so Öffnungszeiten der Rezeption finde ich auch manchmal spannend, aber da hast du schon recht. Das ist eigentlich auch wichtig zu wissen, ab wann darf man denn da hin.
Genau.
Aber andererseits ist es auch meistens eher die Nachmittagszeit.
Ja, ne? Aber gut, es gibt auch welche, die sagen, wenn die anderen um 11 abreisen, so wie in Ludwigsburg ist das so, wenn die anderen um 11 abreisen, kannst du ab 11:30 drauf oder irgendwie so. Ne? Das ist unterschiedlich. Wobei ich 15 Uhr schon relativ spät fand eigentlich. So, das ist, ja, aber gut, alles check. Fahrwege waren fester Schotter. Sanitärgebäude habe ich hier stehen. Alles gut und sauber. War in Ordnung. Duschmarken hatten sie da nicht. Was da ganz interessant war, er sagte vorne an der Rezeption, als er da ankam, ja, duschen kostet bei uns nichts. Aber ihr habt ja irgendwie 3 Minuten Zeit zum Duschen. Kostet nichts, 3 Minuten Zeit. Was ist denn jetzt los hier?
Danach lassen wir die Hunde los.
Erklär mal. Und sagte, ja, wir haben in jeder Duschkabine haben wir so eine kleine Box hängen, so einen Edelstahlkasten. Da ist ein Knopf drauf, ein Startknopf, dann kannst du auch stoppen. Mhm. Dann kannst du 3 Minuten duschen, also drückst Start, kannst duschen, kannst auch stoppen, wenn dich einseifst, machst du wieder Start. Das Ding ist, wenn du 3 Minuten um hast, sind 3 Minuten Pause. Und dann kannst du erst wieder nach 3 Minuten starten.
Oh Gott. Oh Gott.
Er sagte, damit wollen die, dass die Leute nicht eine Viertelstunde unter der Dusche stehen und auch ist das schön warm und ist das gemütlich und dann ist halt nach 3 Minuten, das erst mal 3 Minuten
Pause. Aber mal ganz ehrlich, also das ist doch wieder, das ist doch eine Idee, die hatte einer, der wahrscheinlich eine Glatze hat. Oder? Also wenn man ein bisschen längere Haare hat als Durchschnitt, ich weiß also wenn also Gesche nimmt immer schon doppelt so viele Duschmünzen mit, wie ich das tue. Einfach deswegen, weil du halt ganz häufig auf solchen Plätzen hast ja dann auch den Wasserdruck nicht und bis du dann, also bis sie die Seife aus den Haaren rausgewaschen hat, sagt sie, das dauert einfach.
Halt 2 Duschmarken lang.
So, ja, genau. Eben. So, und dann allein die Vorstellung, dann kommt die vom Duschen zurück und sagt so, ich hab 3 Minuten Pause gehabt. Oder wahrscheinlich wäre sie clever genug, dass sie die Duschkabine dann wechselt. Aber
einmal rüber
springen. Das ist wirklich, Entschuldigung, aber das finde ich wirklich bescheuert.
Ja.
Mann. Ey, 3 Minuten Pause.
Ja,
man erlebt die Diskussion, die ich dann hätte alleine im Vorzelt danach. So, weißt du, da könnten wir wahrscheinlich direkt abreisen. Und zu Recht, wollen wir ehrlich sein. Ja. Ich hätte auch keinen Bock drauf.
Aber das Schöne ist doch, man erlebt immer noch mal wieder was anderes,
ja,
oder?
Ja,
man denkt, man hat jetzt wirklich alles gesehen an Duschmöglichkeiten. Nein,
es gibt noch wieder Camping. Das ist was Neues. Jeden Tag was Neues,
genau. Ja, separate Waschkabinen gab das auch. Waschmaschine, Trockner waren auch vorhanden. Strompauschale gab es nicht. Jede Kilowattstunde kam 70 Cent. Also da wurde tatsächlich penibel bei der Anreise abgelesen und bei der Abreise auch wieder abgelesen. Obwohl das streut irgendwie schon eine Stunde oder so, bevor wir da waren, irgendwie abgereist sind, wahrscheinlich schon rumgefahren ist, einmal pauschal morgens um 10 seine Runde drehte, alle abließ, weil ich hatte einen kleinen Ticken mehr, als was er da abgelesen hat und ich habe auch nicht gesehen, dass er da stand, aber gut. Aber das waren so alte Zähler, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie elektrisch irgendwas an die Rezeption geschickt haben. Das gibt's auch schon, diese modernen Zähler, können sie wahrscheinlich von da ablesen. Ja, Entfernung, Wasser, Stromanschluss, da waren immer so 2 Parzellen, in der Mitte war immer so ein Stromkasten mit Steckdosen und Wasser, also 2 Parzellen, die man von dem Ding leben konnten. Mhm. Stromstecker war CEE, ein Kiosk hatten sie auch da, relativ groß sogar. Ein Restaurant war da, ein Grieche war das am Platz, da waren wir auch einen Abend mal essen, war auch ganz nett. Und dann hatten sie, ja, Brötchenservice haben sie, WLAN haben sie kostenlos. War auch gut sogar, so 20 Mbit oder irgendwie sowas, also das war nicht schlecht. Mhm. Hunde sind erlaubt. Lautstärke auf dem Platz war total ruhig. Ja, Freizeitangebote, was macht man an so einem See? Also ein Bootsverleih haben die da. Du kannst halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was war, für 10 Euro die Stunde ein Ruderboot mieten und für 13 Euro ein Tretboot und was weiß ich, also verschiedene Boote halt im Angebot.
Das ist doch total romantisch.
Ja. Fahrräder konntest du leihen, E-Bikes konntest du da sogar leihen. Ja.
Schön.
Ja. Dann hatten sie einen Spielplatz, hatten sie da. Barrierefreiheit, ja. Aber wie gesagt, immer nochmal, kommt immer drauf an, wie man eingeschränkt ist, aber so grob war es da, also für Rollstuhlrampen und so eine Geschichten. Mhm. EC-Zahlung war möglich. Ja, was die da auch noch hatten, was man auch nicht so immer hat, das ist ein TV-Sat-Anschluss auf der Parzelle. Also die haben da so eine großen Sat-Schüssel hängen und dann haben sie ein paar Plätze damit versorgt. Mhm. Kannst du direkt neben Stromstecker dein Antennenkabel reinstecken, wenn du wolltest. Dann sind da fast täglich Veranstaltungen, also ich habe wirklich so einen Veranstaltungskalender, da ist dann Flohmarkt, Feuer am See, dann sind so Feuerschalen, dann ist hier Oktoberfest, dann ist hier dies, das, jenes, also die machen so verschiedene Veranstaltungen. Ja, was hatte ich noch? Ja, das mit den Duschen hatte ich noch aufgeschrieben. Ja, nö, das war es eigentlich. Also alles in allem, ich sag mal so zum Abschillen, so ein cooler Platz, direkt am See, hat auch eine kleine Badeschule, wenn man im Sommer hinfährt oder so.
Ja.
Also war echt ganz nett. Und dann hat man nach Schwerin waren keine 30 Kilometer, so ungefähr, so knapp. Wismar waren 40 Kilometer. Da waren wir dann einen Tag, waren wir dann nochmal in Schwerin. Haben uns Schwerin nochmal angeguckt. Und ich finde, Schwerin hat eine schöne Innenstadt irgendwie. Ja. Das ist allein schon dadurch, dass da keine Autos rumgurken. Das ist alles ohne Autos, also direkt in der Innenstadt.
Genau. Ja.
Dann hast du da das große Schloss halt da. Was ist Landestag oder was Landtag?
Der Landtag,
genau. Ja. Also auch ein nettes Gebäude dafür.
Ja, das stimmt.
Ja, dann waren wir noch essen, waren wir noch. Da hattest du uns noch empfohlen, dass da so ein veganer Chinese irgendwie ist.
Ja.
Wir waren so mittelbegeistert, sag ich mal. Also
das kann ihr seid auch Banausen.
Wir sind auch Banausen. Also war okay, konnte man definitiv essen, aber ja, war irgendwie schon so ein bisschen, weiß nicht, irgendwie, wie soll ich sagen? War okay, aber war halt nichts. Aber vielleicht hast du auch was anderes gehabt zu essen. Wir hatten jetzt so eine nachgemachte Ente da irgendwie.
Ja.
Thorsten und Ronny, die hatten was anderes, die fanden es gut wiederum. Also alles.
Ja. Aber wie so, ja, meine Güte, das so ist ja jeder anders.
Ja, aber schon eine coole Sache eigentlich, dass das wirklich direkt daneben ist. Und genau wie du sagtest, Klo, wenn du sagst, ja, dann nebenan bei dem anderen rein. Ja. Und da ist echt so ein Chinese einmal geteilt, einmal mit Fleisch und einmal ohne, so mehr oder
genau,
weniger.
Genau.
Ne? Fand ich ganz gut gemacht.
Und das finde ich auch, also an für sich ist das ja total schlau. Also Gesche kriegt ja immer einen Föhn, wenn wir zum Beispiel grillen, dann haben wir halt eine Seite vom Grill ist immer vegetarisch und die andere mit Fleisch. So, und dann gibt's natürlich auch zwei Grillzangen. Und es darf halt, also die Fleischzange darf nicht an das Vegetarische essen. Und sie sagt, wenn wir essen gehen oder irgendwo zu so einem Burgerladen oder sowas, wenn es dann irgendwo einen vegetarischen Burger und dann versucht sie sich gar nicht vorzustellen, wie die zubereitet werden. Weil wahrscheinlich die gleiche Bratpfanne oder Platte oder Grill für den vegetarischen wie für den Fleischburger benutzt wird. Und das hast du halt in diesem Laden, wenn das so streng getrennt
dann ist, hast du das nicht.
Kann nee, das nicht passieren. Nee, das genau. Ist total gut.
Ja, ja. Ja. Und hat auch relativ viel Auswahl. Ne? Also nicht jetzt irgendwie zwei, drei Gerichte, sondern relativ viel da drauf.
Ja, halt ist eben. Ja ein eigenständiges Restaurant. Ja, ne? Und da hast du halt wirklich eine ziemlich umfangreiche Karte auch so. Das fand ich, also ich fand's gut.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht hat es irgendwas anderes. Ich sag jetzt nicht, dass es schlecht geht, da bloß nicht hin. Nur das war halt nicht so, wir hatten so ein bisschen gedacht, so, ja. Aber es war halt mehr so ein Stück Tofu statt Ente, so mehr oder weniger. Halt, ne? Aber gut. Ja, aber trotzdem ist es hier Schwerin wieder. Schöne Altstadt, kann man schön ein bisschen rumschlendern, da finde ich. Ja, dann haben wir da noch ein Stück Kuchen gegessen, irgendwie abends dann zurück. Nächsten Tag sind wir dann nach Wismar gefahren, Tanja und ich. Wollten uns Wismar auch nochmal angucken, weil Wismar ist ja auch eine schöne Hafenstadt da irgendwie. Ja, dadurch, dass Tanja mit dem Knie so ein bisschen lädiert, da konnten wir jetzt nicht kilometerweit laufen. Wir sind dann auch so ein bisschen in der Innenstadt, in der Altstadt so ein bisschen rumgelaufen. Aber wenn du nicht so ein direktes Ziel hast, was du irgendwie sehen willst, dann erst du auch wirklich nur durch die Gegend.
Ja, ja.
Und dann rennst du da ein bisschen durch die Straßen und ist auch eine schöne Stadt, Wismar, aber es war jetzt auch so, ja, ist eine schöne Altstadt, aber
das war's auch.
Das war's auch so ungefähr. Und unten am Wasser waren wir nun gar nicht und da ist das wahrscheinlich auch noch ganz nett, wenn man da, ich weiß nicht, kennst du das dann, Wismar am Hafen? Ja. Nö, auch nicht, nö. Ja, und dann saßen wir den einen Abend, saßen wir dann im Vorzelt, hatten dann überlegt, Mensch, was machen wir denn jetzt morgen? Und dann ist mir irgendwie so ein Flyer da über den Weg gelaufen, dass hier von Udo Lindenberg die Ausstellung in Rostock in der Kunsthalle, wo er so verschiedene Aquarelle und so ein Zeug von ihm, seine Eierlikörbilder da ausstellt und so ein bisschen Geschichte von ihm und all so eine Dinger. Ich so, weißt du, lass doch da mal hinfahren, kostet irgendwie 10 Euro Eintritt. Super ja, sind wir nach Rostock gefahren, haben uns das angeguckt und sind ja alle vier Udo Lindenberg Fenster und vonsofern war er echt total geil. Also Bilder von ihm und ein paar Ausstellungsstücke, eine alte Gitarre, eine alte Jacke, die er da bei dem Konzert bei Honecker da anhatte damals und so eine kleine Ausstellung, so eine Kunstausstellung. Und der war gut, kann man empfehlen für 10 Euro.
Ja. Aber musstest dich vorher noch umziehen.
Umziehen?
Ja, andere Fußballklamotten.
Ne? Ja, das war halt das Ding Rostock, da kriegt man ja gleich die Nackenhaare hoch. Ne?
Das weiß ja sogar ich, dass das ein schwieriges
Fenster ist. Aber das ist auch lange nicht die ganze Stadt da. Man schert ja schnell über einen Kamm. Rostock, alles Nazis und alles Lichtenhagen und was weiß ich was. Aber wie meine Frau dann als Veganerin, wollen wir noch wieder ein Stück Kuchen essen? Ja, ich guck mal nach einem veganen Restaurant oder so ein Café und hat sie nach einem veganen Ding. Und dann waren wir plötzlich in so einem völlig alternativen Stadtteil, wo du überhaupt nicht gedacht hattest, wo du echt dachte so, bin ich jetzt hier wirklich in Rostock irgendwie? Ja. War zwar ein kleines Viertel so, aber total alles vegan, vegetarisch und Antifaschist, Graffitis und Aufkleber. Und so. Ich dachte, das wird eine andere Welt hier in Rostock. Ja. Ne? Da kennt man wirklich nur diese kleine Parzelle Fußball da und schert die halt alles schnell mit über einen Kamm. Ne? Aber ist halt so. Ja, und ansonsten haben wir dann uns das da ein bisschen gemütlich gemacht, abends ein paar Spiele gespielt zusammen und hier da. Also ein schönes Campingwochenende gemacht, langes Wochenende, weil der Feiertag ja noch war, der 3. Oktober. Mhm. Ja, und das war dann unser Saisonabschluss schon. Kein Harz dieses Jahr, nix, keine Stempelkiste, nix.
Ich hatte gehofft, dass wir da tatsächlich mal einen Abschluss finden.
Ja.
Aber das,
das glaube ich, sich der, noch ein bisschen.
Der Marktgag dieses Podcasts.
Genau. Ja. Gut, Jörn, was hast du noch zu erzählen?
Naja, also Erlebnisse sind wir damit durch. Ich würde dann direkt zu Umbau, Technik und Shopping gehen.
Ja.
Wir haben umgebaut an der Technik und haben geshoppt. So viel kann ich sagen.
Okay.
Denn am Veröffentlichungstag der letzten Episode war ich morgens bei der Zulassungsstelle, um an unserem Passat die neuen Kennzeichen dran zu schreiben. Ja. 2 Stunden später auf dem Weg zum dienstlichen Termin hatte ich so eine kleine Rangelei mit einem litauischen LKW, dessen Fahrer dachte, die Spur da rechts, die ist doch frei. Ja, und dann knirschte das und knackte das und der schob mich auch noch irgendwie 2,5, 3 Meter. Und ich war so, okay, was machst du denn jetzt? Drückst du aufs Gas, drückst du mal auf die Hupe? Aber dann hat er so langsam geschnallt, dass da irgendwie doch irgendwas
Silber hängt. Hängt noch an der Fahrerseite bei dir dran, oder was?
An der Fahrerseite hinten, also quasi zwischen der hinteren Tür auf der Fahrerseite und dem Ende sozusagen. Also dieses letzte Stück am Kofferraum, das hat er mit der Stoßstange erwischt, eingedrückt. Alles so im Stand, ne? Also ich bin halt, in Kiel ist ja kommt ja die Stena Line an. Aus Göteborg, da sind immer ganz viele baltische LKWs mit drauf. Und das war so diese typische Zeit. Ich bin schon aus dem Parkhaus rausgefahren und abgebogen Richtung Termin. Und in dem Moment sah ich schon die ganze Schlange da, die auch immer für Stau sorgen. Dann zwischen Fähre und Autobahn, das ist dann einfach morgens um diese Zeit, 9:45 ungefähr. Das ist halt scheiße, dann will man da eigentlich nicht sein. Und ich habe noch gesagt, Mensch, du Idiot, wieso bist du denn hier längs gefahren? Aber gut, dann stand ich schon drin. Und an der Stelle ist das halt dreispurig, weil dann so beim Bootshafen ist dann schon so eine Abbiegerspur. Und ich wollte eigentlich ich war auf dieser rechten Spur, die war auch frei, und wollte dann da abbiegen, um durch die Andreas-Geig-Straße zu fahren. Für alle, die sich in Kiel auskennen, das ist so ein bisschen so ein Trick, wo man den Stau umfahren kann. Das Problem ist aber, dass an dieser Stelle dann auch schon die LKW langsam sich rechts einordnen, um dann zum Ziegelteich hoch Richtung Autobahn abbiegen zu können, dass sie halt möglichst, die wollen dann versuchen, die linke Spur freizuhalten. Und das war halt das, was mir dann zum Verhängnis geworden ist. Also ich bin an dem Litauer vorbeigefahren rechts und musste dann selber anhalten, weil vor mir halt ein anderer, weiß ich nicht, woher der herkam, aber der hat den Blinker gesetzt und der stand schon schräg auf der Spur. Und dann fuhr der langsam los, dann ging es so weiter. Ich fuhr los, der andere fuhr los und dann knackt's und knirscht's. So, und dann.
Das ist kurz noch stark, ne?
Ja, doch.
Du weißt doch nicht, wie geht's weiter jetzt, ne? Zieht er ganz drüber oder?
Naja, also er konnte ja nicht viel weiter. Also ich war ja da quasi mit meinem Heck auf der Höhe seiner Stoßstange und viel mehr konnte er nicht machen. Ja. So, und das war halt dadurch, dass wir beide gerade angefahren sind, war das halt eine sanfte, aber kraftvolle Berührung, die wir da hatten. Und also klar, das Auto dreht sich dann ein bisschen, der schiebt dich dann noch so ein bisschen seitwärts. Das fühlt sich richtig scheiße an.
Glaube ich, ja.
Und dann kam er halt zum Stehen. Ich bin da ein bisschen vorgefahren. Wir beide so ein bisschen nach rechts rangiert, um eben ein bisschen die nicht zu viel Fahrspuren zu blockieren. Und dann hilft's ja nichts. So, dann, also litauischer LKW-Fahrer, natürlich rufe ich da die Polizei an. Ja, ja. Und er sagte auch schon gleich, ja, scheiße, Katastrophe. Viel mehr Deutsch konnte der auch nicht. Ja. Es war vollkommen unstrittig. Er sagte auch, ja, Polizei ist okay, kein Problem. Und hat seinen Chef angerufen, haben wir gewartet. Der hat alle Angaben gemacht, die man machen muss. Mein Tag war halt im Arsch.
Ja, ja.
So, ich hatte eigentlich einen Termin, der sollte 10 losgehen. Habe ich dann den Kollegen angerufen, mit dem ich mich da treffen sollte. Der war auch zum Glück sehr flexibel, sagte, ja, Kacke, regel das erstmal. Ich bin da. Komm einfach vorbei, wie es passt, bist, ja. Wenn du fertig bist. Naja, und dann dauert sowas natürlich immer, ne? Also klar, Kategorie Blechschaden, da nimmt die Polizei nichts auf. Die schreiben dann nur die Kontaktdaten auf und sorgen dafür, dass das alles stimmt, was man da so austauscht. Und er kam dann an mit so einem europäischen Unfallbericht. War halt alles auf Lettisch. So, Da hab ich gesagt, das kann ich nicht lesen. Nee, und du kannst das nicht lesen, könntest das von meiner Seite nicht lesen, abgesehen davon, dass ich dieses Formular gar nicht habe. Und dann gibt's halt so eine vorgefertigte Karte von der Polizei, das füllen die aus, da stehen alle Angaben drauf, was für ein Fahrzeug, was für ein Kennzeichen, Adresse des Fahrers, Adresse des Eigentümers, Adresse der Versicherung. Also wirklich einmal den kompletten Sermon, wo ich dann auch, als ich mir die so angeguckt habe, gedacht habe, gut, dass die da waren, weil an ganz viele Sachen hätte ich einfach nicht gedacht.
Ja.
Und dann halt auch die Sprachbarriere, da hatte ich auch nicht den Nerv für. Also dann waren einfach, ne, irgendwie, weiß ich nicht, also die eine war definitiv noch auf der Polizeischule. Die hat also auch mehrfach ihren Kollegen dann nochmal nachgefragt, so, was schreibe ich jetzt hier hin? Ja, den Familienstand. Aha, ja, das Auto ist auf eine Frau zugelassen, die hat den gleichen Nachnamen wie sie, sind dann, ist er verheiratet?
Ja,
genau, richtig. Also das war alles ganz niedlich und hat alles gut funktioniert. Der Unfallgegner war in Ordnung, die Polizisten waren freundlich. Das Wetter war trocken.
Das so, also ne? In so einer schon eine blöde Situation.
Ja, hat. Es hätte auch viel, viel beschissener sein können. Und Ja, also und nach dem Unfallaufnahmegedöns bin ich dann zu meinem Termin gefahren. Das hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann stand ich halt erstmal da und sagte, okay, ich muss jetzt irgendwie in die Werkstatt, aber ich habe ja noch keine Werkstatt. Ich kenne auch so niemanden, wo ich jetzt Vertrauen zu hätte. Also bin ich dann nach Husum gefahren, zu unserer alten Stammwerkstatt, die dann auch gesagt haben, so ja, nach einem Blick des Meisters, das ist die Kategorie von Schaden, wo wir sagen, fahr mal zum Gutachter. Ich rufe den mal an. Wir haben da ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Hier ist die Adresse, fahr schon mal los. Ja, es war dann in Bredstedt. Also es ist dann nochmal eine halbe Stunde Fahrt. Und der brauchte dann gar nicht so wahnsinnig lange, wie ich gedacht habe. Der hat ihn halt fotografiert, auf die Bühne gehoben und da die Achsvermessung und so ein Sheet gemacht. Und ich sagte so, ja, was glaubst du denn? Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir den noch fahren, bis dass der dann auseinanderfällt und dann was anderes holen. Und sagte, ja, das geht jetzt wahrscheinlich schneller, als man denkt. Also er sagte schon gleich, das kann sein, dass das ein Totalschaden wird. Ja. Und ein paar Tage später kam dann auch das Gutachten und der Wiederbeschaffungswert liegt bei 6.500 Euro für das Auto, die Reparaturkosten bei 8.000. Und er sagt, das ist eine Preisdifferenz, wenn man sich verpflichtet, das Auto noch mindestens ein Jahr zu fahren, dann kann man diese Überschreitung argumentieren und das ist dann auch mit den Versicherungen, das ist auch international üblich, dass das dann auch klar geht. Dann musst du halt das Auto weiter benutzen und es frühestens in einem Jahr verkaufen. Aber er sagt auch, so viel Geld wie heute kriegst du nie wieder für die Karre. Weil der Zeitwert des Autos lag bei 2.500 Euro. Und ob ich jetzt das Auto verkaufe oder ob ich selber entsorge oder was auch immer, ich kriege auf jeden Fall den Wiederbeschaffungswert abzüglich das Geld, was ich für das Auto bekommen habe. Also okay. Ich habe den jetzt für 2.500.
Also du kriegst die 6.500
Euro, die sind auf jeden Fall safe.
Kriegst du die 4, denn
genau. So, und dann würde ich also die Differenz zwischen dem Verkaufsbetrag und diesen 6.500 Euro Wiederbeschaffungswert, die kriege ich dann von der Versicherung. So, und das haben wir dann auch uns ein wenig durch den Kopf gehen lassen. Und dann war ich ganz froh, dass die Chefin gesagt hat, du, ich habe keinen Bock auf Autosuche. Oh. Kümmer dich drum.
Oh, das ist ja so.
Mach du das, such du das aus. Ich habe keinen Bock auf Probefahrt, ich habe keinen Bock, irgendwie ins Autohaus zu fahren. Und das macht es ja dann halt einfach für mich viel einfacher, weil ich das einfach so in meinen Tagesablauf irgendwie reinbauen kann, ohne dass ich jetzt mit ihr Termine absprechen muss und so weiter. So ist natürlich, habe ich dann immer mal gesagt, so hier, ich habe da so ein Angebot, willst du hier mal gucken? Nee, ich habe keinen Bock, entscheide du das. Das war also wirklich gut. Ja. Und jetzt haben wir halt das Problem, also mit einer internationalen Versicherung, die Regulierung dauert halt ewig. Also es hat irgendwie 4 Wochen gedauert, bis ich überhaupt meine Schadensnummer von denen hatte. Also es gibt halt, jede Versicherung im Ausland hat ein deutsches Pendant. Mhm. So, da gibt's halt eine grüne Karte, kennt man ja noch von früher, das ist jetzt alles online, gibst einfach nur den Namen ein und dann kriegst du halt den Ansprechpartner in Deutschland genannt. Und die sagen halt dann auch nicht viel mehr als, ja, schicken Sie mal die und die Unterlagen und wenn wir eine Haftungszusage von der Partnerversicherung kriegen, melden wir uns wieder, rufen Sie uns bitte nicht an. Das ist auch so im Wesentlichen das, was in der Mail steht. Ich habe da die Hotline angerufen, ich sagte hier, ich habe das, das und das, kann ich euch alles schicken. Gutachten kriegt ihr sowieso schon direkt per Mail. Was braucht ihr alles? Ja, gar nichts. Einfach nur ihre Adresse und dann kam dann 4 Wochen später, ja, wir brauchen noch mehr Unterlagen. Schicken Sie mal das von der Polizei und Tagebucheintrag, Zeugenaussagen und Fotos. Ich sage, Leute, also, hatte ich ja alles. Ja. Der Gutachter hat Fotos gemacht, ich habe Fotos gemacht, ich habe diese Karte, die habe ich dann halt eingescannt. Und den rübergeschickt.
Na gut, aber erst rufst du an und schaffst nochmal nach. Braucht ihr noch irgendwas? Nee, wir brauchen nichts. Und 4 Wochen später, wir brauchen nochmal eine.
Ja, also wobei bei dem Laden, ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, da sitzt halt einer an der Hotline, der den ganzen Tag immer das Gleiche sagt. Weil der halt die nichts anderes machen, als Schäden von anderen ausländischen Versicherungen zu koordinieren und Sachen weiterzuleiten. Und ich glaube, die haben halt einfach einen Prozess dafür, der immer gleich abläuft und der irgendwie automatisiert dann anspringt, wenn irgendwo im Ausland jemand auf den Knopf drückt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist eine Vermutung. Also sprich, wir haben das Geld immer noch nicht. Was wir haben, ist aber jetzt ein anderes Auto. Seit gerade vor einer Woche haben wir den abgeholt, ziemlich genau sogar. Das ist wieder ein Passat, ein Leasing-Rückläufer, also der ist gerade 2 Jahre alt. nahezu neuwertig.
Ja.
86.000 hat er gelaufen. Wieder ein Diesel, Automatik diesmal.
Das ist schön.
Mit Abstandstempomat und allem. Ja. Also da habe ich mich schon mit Blick auf Wohnwagenfahrten sehr drüber gefreut. Und vor allen Dingen, also ja, der erkennt Verkehrszeichen, der reagiert aber nicht darauf. Also ich hatte mal einen Mietwagen, der, wenn ich Navi anhatte und Tempomat, dann hat er gesehen, da ist fliegt ein 100-Schild an mir vorbei, dann ist der wirklich auch in die Eisen gegangen, richtig cool. Hart im Zweifelsfall.
Okay.
Und das war, fand ich sehr irritierend, weil der dann im Zweifelsfall auch mal, also der war halt ständig auf der Suche nach irgendwo, muss hier ein Verkehrszeichen sein, auf das ich reagieren kann.
Ja.
Und dann fährst halt irgendwie auf der dritten Spur und das Ding erkennt irgendwo Tempo 60.
Dann bremst du ab.
Dann musst du halt selber nochmal den Tempomat ausmachen und dann wieder Gas geben. Aber im Zweifelsfall hast du halt jemanden hinter dir mit Lichthupe und Blinker links. Also das war so ein bisschen eine schwierige Sache, aber das macht der neue Passat jetzt eben nicht. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben eine neue Anhängerkupplung dran machen lassen. Das ist, sieht auch noch aus wie neu, das Ding ist also noch ganz frisch lackiert, da ist nichts abgeschuppert und nichts. Das ist schon, da freue ich mich alles, das ist gut. Und vor allem hat er eine Rückfahrkamera, in der man sehr genau die Anhängerkupplung auch sieht.
Also direkt ans.
Also ich kann direkt mich ranschlängeln. Also Gesche ist zwar die weltbeste Wohnwageneinweiserin, aber so die letzten paar Zentimeter, die kriege ich dann halt dann selber hin.
Ja, sehr
und
schön.
Im Zweifelsfall, wenn ich dann mal wieder alleine irgendwie losfahren wollte, dann habe ich halt nicht dieses ständige Aussteigen,
gucken
nochmal zurück, nochmal vor, nochmal drehen und die letzten paar Zentimeter mit der Hand schieben. So, das habe ich dann halt nicht mehr. Das ist alles ganz schön und da, ich muss sagen, ich freue mich auch auf die Touren mit dem Ding.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, ne? Gute Fahrt.
Ja, vielen Dank.
Warte, wir bleibt fern von den LKWs. Können auch
drauf anstoßen. Das ist überhaupt das Ding, ne? Also jetzt hatten wir ja Wintereinbruch und den ganzen Schied. Und ich habe so gedacht, so einmal von der Ost an die Westküste und so klappt das alles mit dem Schnee. Und ja, es hat funktioniert, aber es war dann auch so ein paar Mal, wo ich dachte, oh ja, jetzt geht der Arsch dann doch weg. Weil da halt irgendwo eine Rille sich reingefahren hatte oder sonst irgendwas. Willst du selber aufmachen?
Ja.
Und also so das erste Mal mit ein bisschen, also, das erste Mal fahren mit dem Ding im Schnee, ich rase ja nicht so, ich bin ja wirklich ein sehr vorsichtiger, defensiver Fahrer. Aber da, wenn du in so einem neuen Auto sitzt, dann ist das einfach mal noch ein anderer Schnack.
Ja, ist so. So,
und gerade dann auch Automatik ist ja immer noch ein bisschen ungewohnt. Also so beim, wenn du halt so einen trägen Schaltdiesel hast, so einen behäbigen Blubber-Blubber, ne? Dann gibst du halt auch mal Vollgas, damit du irgendwie von der Stelle kommst. Das ist beim Automatikauto keine besonders gute Idee. Zumal der jetzt auch noch mal ein paar PS mehr hat als der andere. Nicht viel. Der andere hatte 140 und der hat jetzt 150.
Ja.
Aber das merkst du halt auch schon beim auf der Landstraße. Ne? Also wir haben, als wir den abgeholt haben, es war auch gegen Abend, sagte Gesche, du, ganz ehrlich, ich traue mich nicht, den zu fahren. Ich habe noch nie Automatik gefahren. Fahr du bitte mal nach Hause und dann sind wir nächsten Tag bei bestem Wetter einmal hier so ein bisschen in der Gegend rumgefahren, dass sie den mal kennenlernt.
Ja, ja.
Und dann waren wir halt auf der Landstraße, es war nichts los. Ich sag so, jetzt gib mal Vollgas.
Und, der geht schon gut ab, ne?
Der geht richtig gut ab. Also der zieht dann nochmal richtig dran.
Ja.
Und wo sie auch sagte, so, wow, was passiert denn gerade? Aber dann, da hat sie sich relativ zügig dran gewöhnt. Das hat sie dann noch ein paar Mal ausprobiert, ob das immer noch funktioniert.
Ja.
Und ja klar, natürlich so Sachen wie, also auch ich hebe dann nochmal das rechte Bein und merkt dann so, oh ja, nee, hat er nicht, bitte wieder wegstellen.
Ja.
Und jeder, der neu ein Automatikauto fährt, der muss auch ein paar Mal genickt haben, glaube ich, das gehört dazu. Aber was er halt hat, ist der hat halt nur noch so einen Knopf, ne, zum An- und Ausmachen.
Okay.
Du musst den Schlüssel, also
nur noch am Mann haben oder sowas.
Zentralverriegelung musst du selber noch drücken, der geht nicht von alleine auf, aber du musst halt den Schlüssel in der Tasche haben und dann losfahren. Das heißt, ein bisschen kompliziert.
Ja.
Einerseits natürlich sicherheitsrelevant, der Schlüssel darf nicht zu nah am Auto gelagert werden, weil es die Möglichkeit gibt, das Signal zu verlängern. Andererseits aber auch, wenn wir jetzt mal mit dem Wohnwagen irgendwo unterwegs sind und steigen ins Auto, fahren los
und der Schlüssel,
und der Schlüssel liegt aber im Wohnwagen, dann ist das irgendwie schwierig. Also das ist jetzt ein Test, den wir noch vorhaben. Dass sich einer von uns mal neben das Auto stellt mit dem Schlüssel und der andere ohne Schlüssel im Auto losfährt, um mal um Block fährt, um mal zu gucken, ob das Auto irgendwas
sagt. Ob er irgendwann reagiert und sagt, stopp, Schlüssel oder ne? Schlüssel also zu weit entfernt. So,
der piept sowas, ja, ne? Wegen jedem Scheiß. Ja. Hoffentlich piept er auch, wenn der Schlüssel nicht im Auto ist. Das wäre ja schön.
Das wäre aber das ist so eine typische Scharnummer.
Ja, das ist nämlich genau das. Das ist nämlich genau das. Also, dass wir immer beide Schlüssel mit dabei haben und mindestens einen. Also, ich habe mir das auch schon angewöhnt, dass ich den Schlüssel wirklich aus der Hosentasche rausnehme und vorne ins Ablagefach tue. Einfach, damit ich weiß, ich habe den Schlüssel dabei.
Ja.
So, weil dieses Gedankenverlorene, ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Mal im Monat, dass ich irgendwo im Supermarkt stehe, einen Einkaufswagen voll Kram auf dem Kassenband habe und merke dann, ich habe mein Portemonnaie zu Hause, weil ich irgendwas mit dem Online-Banking gemacht habe. Ja. Also ich gucke nicht immer nach, ob alles immer da ist, wo ich das üblicherweise hintue. Und das kann halt auch mit dem Autoschlüssel mal passieren.
Ja, wenn das wirklich geht, dass man sich vom Schlüssel entfernen kann, dann...
Ja, das...
Aber das testet ihr nochmal.
Müssen wir testen.
Ja, Prost, Jan.
Übrigens, ja. Schön nochmal draußen in den Schnee gestellt zum Durchkühlen. Ja, das ist also das Thema Zugfahrzeug-Update.
Ja, siehst du. Also, hast du jetzt schon Schuhkleben?
Das muss man vielleicht für die wenigen Leute, die Jörn Schaas beim Podcast nicht hören, kurz erklären. Meine Frau hat überlegt, wie sie das macht im Auto, dass sie den Kupplungsfuß nicht immer benutzt. Und sie hat darüber philosophiert, dass sie einfach an der Stelle, wo man den Fuß hinstellen kann, da ist so eine Ablagestelle, dass sie da mit Kleber einen Schuh hinklebt, wo sie den Fuß dann reintut. Und es ist ja ihr Auto. Theoretisch kann sie damit machen, was sie will, aber ich würde mich echt freuen, wenn sie es nicht macht.
Schön, so eine alte Birkenstocklatte.
Geil. Das Beste einfach.
Ja. Ja, aber da gewöhnt man sich ja ratzfatz, damit du sagst, dann nickt man 2-3 Mal und dann ist gut, dann hat man es halt raus. Und Automatikfahren ist echt geil. Und auch mit diesem Abstandsteil da und das ist echt, ja, also ich möchte nicht wieder zurück, eigentlich.
Ja. Also ich freue mich wirklich auf die nächste Tour mit dem Ding. Das wird, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Ja. Dann kommen wir noch zu Spezielles.
Spezielles, ja.
Wir haben uns vorgenommen, ein wenig über Extremwetter zu sprechen, denn wir hatten ja in Schleswig-Holstein heute sind es 5 Wochen, eine ziemlich schwere Unwetterlage. Also ein Herbststurm, wie er im Buche steht, Windstärken um 11, aber halt aus der falschen Richtung. Normalerweise kommt der Sturm aus dem Westen.
Diesmal aus dem Osten.
Und diesmal kam er aus dem Osten und da ist Schleswig-Holstein nur so gar nicht drauf vorbereitet. Also an der Westküste stehen die Deiche, die sind riesengroß und halten auch so einen hohen Wasserstand ab, wie er da aufgetreten ist. Aber an der Ostsee ist das halt ein komplett anderer Schnack und da, also weil es das halt nicht so häufig gibt, das war, und dann waren da halt Wasserstände, die Leute auch unterschätzt haben. Also ich habe ja viel jetzt darüber berichtet, auch über Aufbauarbeiten, und ganz viele sagen mir, damit hätten wir einfach nicht gerechnet, dass das so hoch aufläuft. Also auch im Vorfeld, so am Donnerstag, Freitag, bevor der Sturm kam.
Das war ja auch alles relativ entspannt, fand ich. Ne? Die Leute haben gesagt, ja, kommt irgendwie ein bisschen Wind und ein bisschen Wasser, aber ist nicht so schlimm.
Man kennt das ja, wenn man an der Küste wohnt. Mhm. Also auch wenn Westwind ist, dann drückt der Wind manchmal an der Ostseeküste das Wasser weg. Und die Ostsee ist ja eine Badewanne, ein Binnensee im Prinzip. Das ist ja fraglich, ob man das eigentlich mehr nennen darf mit dem bisschen Verbindung nach draußen. Dann schwappt das Wasser halt irgendwann wieder zurück und dann schwappt es eben auch mal übers Ufer. Und das kommt schon mal vor, das ist man gewöhnt und da gibt's halt, kann man sich drauf vorbereiten, Sandsäcke hinstellen, Bretter vor die Tür, weiß der Geier. Und das war im Wesentlichen auch das, was mir alle gesagt haben. Ich habe dann irgendwie in Flensburg bei der Stadtverwaltung angerufen, in Schleswig und noch 2-3 andere für einen Vorbericht, um mal zu hören, wie die sich vorbereiten, und die waren also, ach ja, das ist ja an der Ostsee, das ist ja fast wie an Rhein und Mosel, da sieht man das Wasser ja kommen und die Leute haben Sandsäcke und wer direkt am Hafen wohnt, der hat so Auslässe für Bretter und dann kann man das gut abdichten, da passiert nichts. Und auf der Homepage der Stadt Lübeck kann man auch immer die haben so Erfahrungswerte, bis zu welchem, was passiert bei welchem Wasserstand.
Ja.
Ne? Also irgendwie Wasserstand 1,40 Meter über normal, da werden die und die und die Straßen gesperrt sein. Wasserstand ab 1,80 Meter, da wird der Priwall überschwemmt und das passiert.
Okay.
Da stellt die Fähre den Betrieb. So, das steht da auf der Homepage. Also die gehen da relativ entspannt mit um, und so war es auch diesmal. Und dann kam wirklich das Wasser mit einer Gewalt, mit der keiner gerechnet hat. Also es waren Wasserstände, wie sie zuletzt vor 120 Jahren aufgezeichnet worden sind. 2,20 Meter über normal oder 2,27 Meter.
Ja, das ist heftig, ja.
Und das ist ein komplett anderer Schnack als das, was man hier normalerweise von Hochwasser kennt. Zumal die, also es gibt auch an der Ostseeküste Deiche, das sind aber komplett andere, die sind komplett anders aufgebaut als die an der Nordsee. Die Nordseedeiche, das sind Landesschutzdeiche, die werden vom Land verwaltet und instand gehalten. Da gibt es wirklich so Baubetriebshöfe. Alle paar Kilometer ist dann so ein, ja, wirklich so eine Lagerhalle. Da sind Arbeiter, mehrere auch gleich, die Baugerät haben, die sich drum kümmern. Wenn da irgendwo eine Wühlmaus was ein Loch reingemacht hat, dann kommt sofort einer und macht das wieder zu und versucht die auch zu vergrämen, weil der Deich halt stabil bleiben muss. Und jedes kleine Loch im Deich, das höhlt das Wasser aus. Und die Leute, die Küstenschützer, die reden auch vom blanken Hans, also als wäre das ein Typ. Die personalisieren das richtig so. Und die kämpfen im Herbst im Prinzip jede Woche gegen den blanken Hans und versuchen den daran zu hindern, die Deiche kaputt zu machen. Und an der Ostseeküste ist es so, dass du da, wo es Deiche gibt, halt so Regionaldeiche hast. Die sind in der Verantwortung von Wasser- und Bodenverbänden und das sind halt so Zusammenschlüsse von Kommunen. Und die Deiche sind zum Teil auch auf Privatgrund. Ich habe da mit einem gesprochen, der hat auf seinem Land 200 Meter Deich. Und das ist halt sein Grund und Boden, auf dem zufällig eben dieser Erdwall ist. Der ist so 3 Meter hoch. Und er sagt, es ist, er ist dann auch selber Vorsitzender von dem Verband. Und die haben halt einen Jahresetat, der ist lächerlich gering für das, was sie eigentlich machen müssten, um so einen Deich so anzupassen, dass der so einem Wasserstand standhalten kann. Und der hat wirklich, also das war wirklich beeindruckend, mit dem zu sprechen, weil der sagt, er hat in der Sturmnacht mit seinen Helfern und mit dem Trecker auf dem Deich gestanden. Die haben dann noch irgendwie Sandsäcke reingeschmissen und haben versucht, irgendwie zu verhindern, dass dieser Deich bricht. Ist ihnen auch gelungen. Der Deich ist dort an der Stelle aber zur Hälfte weggespült worden.
Okay.
Und das war also wirklich, irgendwann kam die Feuerwehr und hat gesagt, Leute, jetzt alle weg hier, weil wir nicht mehr, das ist jetzt wirklich lebensgefährlich und wir können nicht garantieren, dass das Ding jetzt nicht gleich bricht. Und dann musst du dir vorstellen, ist das wirklich, wenn der Deich dann bricht an der Stelle, das ist wie, als würdest du einen Stöpsel aus der Badewanne ziehen. Weil, also er sagt, er stand auf seinem Hof, der direkt 100 Meter hinterm Deich ist, und er sagt, das Wasser stand an der oberen Deichkante und jede Welle ist darüber gelaufen. Das heißt, dieses Wasser stand da wirklich so bei 2,50 Meter oder was auch immer der da hatte. Und wenn dieser Deich da gebrochen wäre, wäre diese ganze Wassermasse da einfach reingeflossen und hätte dann den Hof überspült und die ganzen, das Dorf, was dahinter liegt. Das ist zum Beispiel auch in Arnis passiert, der kleinsten Stadt Deutschlands mit 300 Einwohnern. Von den 120 Häusern, die da stehen, sind 40, zum Teil 1,80 Meter unter Wasser gewesen.
Boah, heftig, ja.
Und da war ich jetzt gerade vorgestern, um da Interviews zu machen. Und da sagte eine, alles kaputt, alles im Arsch. Der Boden, also die Möbel sind alle kaputt, die hatten sie gerade neu gekauft, gerade neues Wohnzimmer eingerichtet. Der Boden musste raus, der Estrich musste raus. Mauerwerk, und dann hat das Haus, er zahlt das immer noch ab. So, und er wusste auch gar nicht, ne, er hat keinen Bauplan von dem Ding. Er wusste gar nicht, wie sehen die Wände aus. Und er war, hat dann halt alles abgeschlagen. Und dann war klar, es gibt da so ein Betonständerwerk, zwischen dem Ytongsteine sind. Und sagt der Gutachter, die Ytongsteine am besten alle weg.
Kannst du das sehen, wahrscheinlich.
Und alles neu machen. Da steht also an vielen Wänden, sieht man auch wirklich nur direkt auf den Klinker. Und da mauern sie jetzt halt neue Ytongsteine rein, weil man das anders gar nicht trocken kriegen würde. Die ganze Dämmung musste raus. Und er sagt, er wollte jetzt eigentlich noch investieren in Dämmung, Wärmepumpe und sowas. Das kann er alles vergessen.
Ja, das Geld ist weg.
Ja. Ja. Und das, also wenn man das jetzt sieht, was da, was für eine Gewalt da einfach dahinter steht und wo da das Wasser stand. Man sieht das wirklich an den Häusern. Ne? Mhm. Da sind dann irgendwie Öltanks aufgeschwommen und also das ist, also stehst da und das Einzige, was dir einfällt, ist Scheiße.
Ja.
So, vor allem er selber ist auch noch Feuerwehrmann. Der hat morgens um 8 angefangen, Sandsäcke zu füllen. Um 18 Uhr waren sie mit allem Mann auf dem Deich und haben versucht, das Ding irgendwie zu schützen. Um 23 Uhr ist der gebrochen.
Dann säuft nur dein eigenes Haus.
Und dann läuft die ganze Scheiße von hinten voll. Also da, wo man instinktiv gucken würde, so Richtung Wasser hin, also zur Seeseite sozusagen, Arnis liegt an der Schlei, das ist ein Meeresarm. Aber der Deich hat gehalten, aber einer von den hinteren Deichen, der sozusagen die tiefer gelegenen Stadtteile schützen sollte, der ist gebrochen. Und dann ist das Ding wirklich wie eine Badewanne vollgelaufen.
Krass. Aber das ist auch die Schlei, das ist ja, wie du schon sagst, so ein Meerarm. Aber selbst da waren ja in Schleswig im Hafen Schäden und alles.
Ja, wenn man sieht, das ist total, total gaga. Ich bin da gar nicht erst hingefahren, auch in der Zeit danach, weil ich halt nicht so einen Katastrophentourismus machen wollte. Und ich habe halt die Bilder gesehen in der Zeitung, im Fernsehen von Segelbooten im Hafen, Hausboote liegen da ja, kann man mieten. Die sehen eigentlich total schön aus, sind halt arschteuer, um da zu übernachten. Aber die sind dann gekentert, die sind Yachten übereinander gestapelt gewesen und also, weil die halt und ja, die sind ja festgemacht.
Ja.
Und irgendwann kannst du halt an den Leinen als Eigentümer nichts mehr machen, weil die Stege fest sind, die schwimmen nicht auf. Der Wellengang war zu stark, das war einfach lebensgefährlich, da irgendwie zu versuchen, das Boot zu retten. Und dann sind halt Yachten gestapelt, aufeinander, quer, ineinander. Also da sind
Wahnsinn.
Unglaubliche Schäden entstanden.
Ich hatte da ein paar Bilder aus Damp gesehen vom Yachthafen da. Ja. Da war ja auch total alles kaputt. Ne? Die Wege rundherum gebrochen, die Boote kaputt, teilweise abgesoffen, die Dinger da und echt krass.
Ja, und auch in Kiel im Yachthafen in Schilksee habe ich mit dem Hafenmeister gesprochen, der sagt, naja, also wir wissen von 40 Schiffen, die hier gesunken sind, aber das sind nur die den Mast hoch hatten. Wo also noch irgendwie ein bisschen was aus dem Wasser rausguckte und die sind dann wirklich, da haben sie dann von der Bundeswehr Leute kommen lassen mit so einem Minentaucher, die sind dann mit Sonar drüber gefahren, weil ja auch die gesagt haben, so die Schiffe, die noch schwimmfähig sind, die müssen halt irgendwie raus, damit man an die anderen rankommt, beziehungsweise so mit dem Schwimmkran reinfahren, um die Schiffe zu heben. Und da waren wirklich dann Boote, die wo 3 Stück unter Wasser übereinander standen. Weil die einfach.
Also, ja, Hammer, echt. Und das sind ja auch hier, wo wir beim Camping-Caravan-Podcast sind, auch diese ganzen Campingplätze an der Ostsee, ne? Die haben ja auch so richtig gelitten. Ja. Ne? Also die ganzen Dauercamper, erste, zweite Reihe, die besten Plätze sind weg. Teilweise mitten auf dem Platz überspült worden, die Dinger.
Also nee, ich hab da Katharinenhof, wo war ich denn? Bei Damp. Wo waren Dorotheental, genau. No, der ist komplett im Arsch, der Platz. No. Da ist alles weggespült worden. Da ist auch der Deich überspült. Das ist auch ein relativ flaches Ding. Das ist, also würde ich jetzt als ehemaliger Nordseebewohner so als Erdwall höchstens bezeichnen und nicht unbedingt als Deich. Aber das ist alles rübergelaufen. Die ganzen Wohnwagen sind ja auch ineinander geschoben, aufeinander geschoben worden. Und die haben zum Beispiel jetzt auch ein Riesenproblem mit der Entsorgung, weil es eben einige Leute gibt, die sich halt gar nicht melden und sich gar nicht drum kümmern, was mit ihrem Kram jetzt ist. Das Besitzer-Ehepaar, die haben halt relativ unkompliziert einfach gesagt, so, wir schmeißen jetzt erstmal alles hier auf den Haufen, sortieren das und lassen dann die Abfallwirtschaft kommen, um das abzuholen. Ja. Aber es ist halt nicht klar, wem gehört denn jetzt wie viel von dem Sperrmüll. Das heißt, weil das auf dem Haufen liegt, weil die sich gesagt haben, komm, wir machen es unkompliziert, muss nicht jeder selber, ist das jetzt Gewerbeabfall. Das heißt, er bleibt auf den Kosten.
Das hatte ich auch schon gehört, ja. Das ist da heftig, ne, oder? Und das waren auch viele, 60.000 Euro, irgendwie sowas, habe ich da mal gehört, irgendwie.
Ja, genau.
Hätte das jeder selber seinen Anhänger zum Sperrmüll gefahren, wäre es nix, Rechnung null.
Rechnung null, genau.
Und jetzt, weil das jetzt gewerblicher Müll ist, weil der Besitzer auf keinem Platz das auf einen Haufen geschmissen hat und entsorgen lassen will, irgendwie 60.000 Euro, irgendwie sowas.
Also. Genau, ja, und die sind noch nicht fertig mit dem
Und das ist ja nicht nur, wir reden ja nicht hier nur von einer kleinen Stelle an der Ostsee, sondern das ging eigentlich von Flensburg bis Lübeck, ne?
Das ging von Flensburg bis Rügen.
Bis Rügen, ja, sogar noch weiter.
Mecklenburg-Vorpommern war genauso betroffen, nicht ganz so stark. Schleswig-Holstein war schon frontal im Sturm, Mecklenburg-Vorpommern hat da mehr so die Ausläufer mitbekommen. Aber auch da sind Deiche gebrochen und überspült worden und auch da sind Schäden entstanden, auch an der touristischen Infrastruktur, ne? So Seebäder, so die Seebrücken und so ein Kram, Sandverluste am Strand und solcher
Sachen. Ja,
und
die ganzen Steilküsten, also meine Wanderwege sind weg.
Ja.
da hast du nur noch ganz schön was abgebrochen von den Dingern. Ne?
Ja, genau.
Und alle Plätze, auch die Ludwigsburg, wo wir waren, überlaufen. Aber da ist auch überhaupt kein Deich. Also da geht das ja eigentlich, das ist ja nicht in Eckernförder Bucht sogar. Und da geht das ja auch relativ flach eigentlich so auf dem Campingplatz. Und da ist ja hinterm Campingplatz ist ja dieser See, dieser Aassee. Und der ist ja wohl auch von der anderen Seite irgendwie vollgelaufen, dass das Wasser eigentlich von beiden Seiten irgendwie kam. Ne?
Das auch noch.
Ich habe irgendwie so ein Drohnenbild gesehen. Da war der auf dem Campingplatz, der hat ja auf der einen Seite hatte immer diese Seehütten und vorne die Ostsee. Und das war irgendwie eine große Wasserpfütze. Das hatte eine Verbindung der See mit der Ostsee da irgendwie und auch die Plätze daneben, Karlsminde, da alles total im Arsch. Wobei die dann haben die dann tatsächlich so, was ich gelesen hatte, so WhatsApp-Gruppen und sowas gebildet mit hier Hände der Helfer oder irgendwie so einen Namen so. Und da sind wohl echt viele Landwirte, die mitgeholfen haben, Feldsteine sammeln, um jetzt alles wieder aufzubauen. Ne? Weil die haben ja eigentlich alle so als Ziel, nächste Saison wollen wir eigentlich hier wieder unseren Campingplatz stehen haben. Ne? Das ist schon, ja.
Da bin ich mal gespannt.
Und ich bin auch mal gespannt, wie es überhaupt mit diesen ganzen Dauercampern weitergeht da irgendwie, weil das ist ja auch eine, so eine Versicherungssache irgendwie, weil was ich jetzt so grob gehört hatte, wir beiden haben, sag ich mal, das Glück, dass wir das Ding hinter das Auto hängen. Wir haben zumindest eine Haftpflichtversicherung und teilweise eine Teilkaskoversicherung. Mhm. Viele Dauercamper stehen aber auf dem Campingplatz und was soll mir denn hier passieren? Was soll ich mit der Versicherung?
Naja, die Karren sind ja häufig noch nicht mal angemeldet. Warum auch?
Ja, eben, eben.
Und die,
ja, erzähl du.
Also, und dann entsprechend hast du dann natürlich auch keine Versicherung. Und dieses ganze Gedöns, also klar kannst du irgendwie eine Elementarschadenversicherung abschließen, die auch deinen Wohnwagen abdeckt. Aber so gut wie keine Elementarschadenversicherung deckt Sturmfluten ab.
Also, weil man da ja sogar noch versicherungstechnisch streitet von der Sturmflut. Da sagen ja einige so nach dem Motto, Flut haben wir in der Ostsee nicht, das war keine Sturmflut und das ist ja...
Ja, ja, das ist im Augenblick beschäftigt das wirklich Gerichte, weil die Versicherungen halt sagen, und das betrifft natürlich in erster Linie Immobilienbesitzer, es gibt keine Tide in der Ostsee, entsprechend kann es auch keine Flut geben und dementsprechend auch keine Sturmflut. So, aber also der Effekt ist halt trotzdem der gleiche, aber die... sagen halt, ne, also in den Versicherungsbedingungen ist es häufig so, das haben mir auch Leute aus Arnis erzählt, dass es dort zum Beispiel Leute gibt, die eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen haben, die jetzt nicht bezahlt und die anderen, die halt gar keine haben, weil da eben nicht drinsteht oder weil explizit ausgeschlossen ist, dass bei Sturmflutschäden die Versicherung greift. Und dann muss man jetzt eben offenbar mit denen streiten darüber, war das jetzt eine Sturmflut, die ausgeschlossen wäre, oder war das irgendein anderes Wetterereignis, so ähnlich wie Starkregen, nur halt von unten so gewissermaßen, dass die Versicherung eben dann doch bezahlen muss. Da wird gerade drum gestritten, das ist alles noch nicht klar. Und deswegen ist auch dieses Gerede aus Berlin, Pflicht zur Elementarschadenversicherung, ist in meinen Augen komplett am Thema vorbei. Mhm. Weil auch ja in Gegenden wie Rhein und Mosel oder auch im Ahrtal, die Leute konnten sich gar nicht gegen Hochwasser versichern in der Form, wie es dann am Ende da aufgetreten ist oder wie es in Rhein und Mosel relativ regelmäßig ja kommt.
Das ist ja da, wo wir da im Ahrtal waren, da hatte ich ja die Häuser gesehen, bis wo das Wasser stand.
Ja.
Das ist ja ähnlich wie in Arnis, also 1,80 oder was sagtest du, da waren das ja auch irgendwie 2 Meter noch was, wo du wirklich siehst, dass an der Straßenlaterne, bis wo das Wasser stand, das die Laterne am Haus dran ist, bis da das Wasser stand. Also da ist eine Etage unter Wasser.
So ungefähr. Ja, ja. Also ich bin in Arnis an Häusern vorbeigelaufen, wo ich sehen konnte, also so wie ich stand, hätte ich bis über den Kopf im Wasser gestanden.
Da hatte ich ja in der Folge, glaube ich, auch schon gesagt, da hast du wirklich dieses, dass du denkst, du bist so ein wegen Tourismus da so ein bisschen hier gucken, was ist hier los, haben echt ein schlechtes Gefühl, du merkst dein Handy gar nicht rausholen und Bilder machen, so, weil du echt denkst, du bist ja so ein Tourist, der sich einfach mal anguckt, was die Leute für einen Schaden hatten. Ne? Wo man es ja gar nicht will, das ist ja wirklich interessant zu sehen, aber es kommt ja so rüber wahrscheinlich.
Ja, na klar.
Also ich hatte echt ein schlechtes Gefühl, da mein Handy rauszuziehen. Ich glaube, wir haben ein Bild oder zwei gemacht oder so, weil das ist irgendwie, kam es dir komisch vor. Und so ging dir das wahrscheinlich auch, wenn du jetzt so die Gegend rennst und wobei du immer noch einen Auftrag hast vom Radiohalter. Ne?
Richtig, also ich habe ja einen Auftrag zur Berichterstattung und in Arnis ist es halt so, die sind auch, also die wollen auch Öffentlichkeit dafür haben, für das, was da passiert ist, weil die halt auch einfach sagen, da ist einfach auch eine Menge Scheiße gerade. Also dieser Deich, der war wohl auch in einem ganz schlechten Zustand. Das war auch schon seit mehreren Jahren bekannt, dass der Deich ein Problem hat und dringend repariert werden muss. Das wollen die gerne öffentlich haben. Dann diese ganzen Fluthilfen, was die Landesregierung beschlossen hat. Also es gibt ein großes Finanzierungspaket, ein Sondervermögen, 200 Millionen Euro, ausschließlich für touristische und kommunale Infrastruktur. Also das heißt Seebrücken, die weggerissen worden sind, wenn irgendwo Straßen unterspült worden sind, Wanderwege kaputt sind, solche Geschichten. Dafür ist dieses Geld da. Und jetzt, was dann dazu kommt, ist jetzt neu, dass man als Immobilienbesitzer beispielsweise ein Darlehen bekommen kann, von 50.000 Euro, verzinst mit 1% in der Laufzeit von 5 Jahren. Was erstmal gut klingt, Aber wo mir jetzt also aus dem Kopf der Betroffene da in Arnis vorgerechnet hat, das ist vollkommen illusorisch, weil er alleine, er rechnet damit, dass an seinem Haus so um die 100.000 Euro Schaden entstanden sind, mit Mobiliar und Boden und allem, was er da jetzt so zu tun hat. Und er bezahlt das Haus ja auch noch ab. Und wenn du jetzt 50.000 Euro mit 1% auf 5 Jahre, da hast du halt einen monatlichen Abtrag von 700-800 Euro, das alles on top machen zu dem, was er sowieso
kostet. Ja, das kannst du ja vergessen.
Also er könnte das höchstens, sagt er, nutzen, um irgendwas umzuschulden. Ja. Aber selbst dann würde es nicht wirklich funktionieren, ne? Wenn du halt irgendwas mit 3-4% ablösen kannst gegen etwas, das nur 1% hast, dann ist es ja auch gut. Aber er sagt auch, da geht es um Summen, die sind vollkommen illusorisch. Ja. So, und wenn du jetzt das umrechnest auf Leute, die einen Wohnwagen haben, also wir haben mit unserer Versicherung, die wir von VW jetzt dann haben, für dieses Auto, also für den Zeitraum der Finanzierung, da ist eine Sturmflut mit drin. Aber der Verkäufer sagte auch, das Wasser muss zum Auto kommen. Also wenn Sie ins Hafenbecken fahren, warum auch immer, dann zahlen wir nicht. Aber wenn jetzt das nächste Ostseehochwasser kommt und Ihr Auto mitnimmt, dann rufen Sie an, dann kriegen Sie ein neues von uns. Ja. So im Prinzip. Ja. Ne? Aber das hast du halt beim Wohnwagen ja nicht. Nee. So, dann, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir einfach mal überlege, was für Fahrzeuge da mit auf den Plätzen steht, die ich jetzt so besucht habe, da sind natürlich Wohnwagen dran, die ziemlich neu aussehen, da sind aber auch welche, die Jahrzehnte alt sind.
Ja.
So, und die da auch schon seit Jahren stehen. So, da hängen ja ganze Familien dran. So, die Kinder sind da groß geworden, die Enkel werden da gerade groß und das ist auf einmal alles weg. Dann hast du da halt seit 30, 40 Jahren vielleicht deinen Dauerstellplatz. Und dann sagt die Versicherung, ja, Zeitwert.
Zeitwert.
Was wird das noch haben? So, also jetzt liegt das ja auch schon alles auf einem großen Haufen. Kann man nicht mehr sagen, was der für einen Zeitwert hatte. Ja. Also hatten sie einen Teppich drin? Fernseher? Den zahlen wir ihnen gerne.
So. Ja, aber wir lachen, aber es ist so.
Ja, das ist Traurige. Und man kann da auch, glaube ich, nur drüber lachen. Aber du kannst das halt nicht so versichern, so einen Dauerstellplatz und das, was da draufsteht, wie du es eigentlich bräuchtest, damit das weitergehen kann. Also sprich, von dem Geld, das vielleicht von der Versicherung kommt, wenn dann überhaupt eine abgeschlossen wurde, die das Ding mit abdeckt. Keine Ahnung, ich glaube, ginge theoretisch sogar über eine Hausrat. Weiß ich nicht genau. Dann ist das halt eine Summe, mit der du wahrscheinlich noch nicht mal die Entsorgung bezahlen kannst. Und entsprechend gibt es jetzt halt auch schon Berichte von Leuten, die ihren Wohnwagen in dem Zustand, in dem er dann war, irgendwo in der Halle gezogen haben und da jetzt einen Bautrockner reinstellen, weil sie denken, sie kriegen den auch irgendwie das trocken. Das
kannst du vergessen,
oder? Ja, natürlich, aber auch schon mehrere Berichte gelesen von Leuten, die sich damit die Garage abgefackelt haben.
Okay.
Weil sie halt, oder den Wohnwagen, der stand dann halt auf dem Hof, ein Bautrockner drin. Gerne auch dann mal so einer mit einer Gasflasche.
Dann kippt die Bulle nochmal um und dann.
Die braucht ja gar nicht umkippen. So, das Ding macht halt einfach eine Hitze irgendwann.
Okay.
So, also kann sein, dass die umgekippt ist, aber möglicherweise reicht das auch schon, wenn du da das Ding auf volle Pulle laufen lässt, dann wird es halt einfach warm genug, dass da irgendwas anfängt zu knistern und zu knastern. Keine Ahnung.
Ja, schon krass. Mal wieder gespannt, wie es nächste Saison in der Ostsee aussieht, die Campingplätze. Ob die das wirklich bis dahin schaffen? Die sind jetzt dabei, auch die Deiche wieder neu aufzubauen. Die so eine Fließmatten legen die ja dahin da irgendwie. Mit Fließ bauen die irgendwie und Steine drauf.
Du kannst halt jetzt im Augenblick nicht viel mehr machen als das. Ja, ne? Ist halt Flickwerk, was du machen kannst. Da kommt Fließ rein, da kommen diese Sand-Big-Packs rein. Jedes davon hat irgendwie eine Tonne. Allein in Arnis haben sie 1300 Stück davon verbaut, um das Loch zu schließen in dem Deich. Plus dann noch normale Sandsäcke und dann irgendwie noch Steine drauf. Wobei, also in Maasholm, wo ich da bei dem Deichgrafen in Anführungszeichen war, der sagt auch, die ganzen Feldsteine, die vor dem Deich lagen, die liegen jetzt hinterm Deich. Das war überhaupt kein Thema. Die sind weg.
Ja,
das Wasser reißt die irgendwo aus dem Deckwerk raus und legt die einfach hinterm Deich irgendwo ab. Und er sagt, hast das Gefühl, das Meer zeigt dir irgendwie einen Stinkefinger und will dir zeigen, wer hier der Stärkere ist. Er sagt, er saß auf dem Trecker und hat immer so Schläge gehört und dachte, was ist denn das? Und das waren halt die Steine aus seinem Deckwerk, die da rausgerissen worden sind. Also irre. Ja. Und jetzt ist halt das andere Problem, Sturmsaison ist halt Herbst und Winter. Also das war so der erste schwere Herbststurm, den wir hatten. Der war dann gleich richtig heftig. Hätte man an der Nordsee wahrscheinlich abwettern können, wäre kein großes Problem gewesen, aber an der Ostsee war es halt wirklich ziemlich fatal. Ja. Und die haben jetzt halt alle Angst.
Das ist ja noch was in der
Gegend. Ja. Also die einen sagten schon, da in Marsholm, er sagt, ab 8 Windstärken wird er nachts wach. Wird er nervös, weil er halt einen Deich hat, der nur noch zur Hälfte da ist.
Und
das macht auch überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwas zu machen, weil die Baustelle so langwierig wäre, dass du immer damit rechnen musst, dass der nächste Sturm dann irgendwann dich überrollt damit. Hm. So, das heißt, du kannst da jetzt eigentlich nichts weiter machen, als diese Backpacks liegen lassen und das Beste hoffen, dass das reicht. Und dann im Frühjahr, wenn die Sturmsaison vorbei ist, so März, April, kannst du dann langsam wieder anfangen und das irgendwie ausbessern. Aber auch das sind ja Sachen, wo das Land stellt für Deichreparaturarbeiten, das ist in diesem 200-Millionen-Paket mit drin, 140 Millionen für Sofortmaßnahmen zur Verfügung. Und das ist eine Förderquote von 90%.
Okay.
In Marsholm ist ein Schaden entstanden von ungefähr, was hat er gesagt, 15 Millionen? Und davon 10%, was der Eigenanteil für den Verband wäre, das übersteigt deren Jahresbudget um ein Vielfaches. So viel Geld haben die überhaupt gar nicht, das aufzubringen. Und das ist an ganz vielen Stellen so.
Tja, nicht gut. Ja,
überhaupt nicht gut. Und wenn die jetzt dann sagen auch alle, es hängt auch viel mit Klimawandel zusammen. Einerseits ist das, also das sind ja Wasserstände, habe ich eben schon gesagt, die seit 120 Jahren so nicht mehr gemessen worden sind. In dieser Zeit ist das Meer aber um 20 Zentimeter angestiegen. Das heißt, es brauchte gar nicht mehr so viel Wasser wie vor 120 Jahren, um diesen Wasserstand zu erreichen. Und das Wasser wird ja weiter steigen. Also das Umweltministerium erwartet, und das sind die, die in Schleswig-Holstein für den Küstenschutz zuständig sind, dass Sturmfluten dieser Stärke irgendwann in 10 bis 15 Jahresabständen kommen. Das heißt also, jedes Wiederaufbauen von solchen Strukturen wird dann nichts bringen.
Ja.
Und dann kannst du wahrscheinlich sogar überlegen, lohnt es sich denn oder ist es überhaupt sinnvoll, einen Deich oder so einen Campingplatz, der vielleicht gar keinen Deich hat, an so einer Stelle so wieder aufzubauen? Oder muss der nicht einfach sowieso 100, 200 Meter
ins
Landesinnere? Und dann ist das halt so. Dann hat man da halt so ein bisschen so eine Überlauffläche vielleicht. Aber ob das alles so geht mit Besitzverhältnissen, keine Ahnung.
Das wird spannend,
ja.
Und auch wie gesagt, die Dauercamper, da kommen die überhaupt wieder in der Masse, weil ich sag mal, in der Ostsee weißt du ja selber, die meisten Plätze, die sind ja viele Dauercamper da, ne, in der Ostsee.
Ja.
Und wenn du jetzt deinen alten Wohnwagen da verloren hast, wie wir schon sagten, dann kriegst du dann deinen Teppich und deinen Fernseher bezahlt, wenn überhaupt. Und den neuen anschaffen. Die haben ja auch riesen Vorzelte, alles diese festen Vorzelte, dann haben wir da Einbauküchen in einem Vorzelt und.
Na klar.
Was weiß ich was sollte. Das ist alles einfach mal von jetzt auf gleich weg.
Ja, genau. Ja, und dann sind wir halt wieder an dem Punkt, ne? Wenn das halt irgendwie so das, in Anführungszeichen, das Lebenswerk war, der Altersruhesitz, macht man sich die Mühe nochmal, so was Ähnliches aufzubauen? Ja. Oder sagt man dann nicht, okay, wir suchen uns dann eben ein ungefährlicheres Wochenendquartier?
Wahrscheinlich, weil du weißt doch gar nicht, wie du schon sagst, das kann in 10 Jahren wiederkommen, das kann aber auch in 80 Jahren wiederkommen, das weiß halt keiner, ne? Das kannst du nicht voraussagen.
Genau.
Kann auch nächstes Jahr wieder sein.
Richtig. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie die Campingplätze an der Ostseeküste da durchkommen. Ich hoffe das sehr, dass sie da durchkommen. Ich werde da auch nochmal dienstlich nachfassen. Also wir müssen, glaube ich, nicht ausschließlich über Städte und Menschen sprechen, sondern eben auch über Unternehmen, die darunter leiden. Und das sind eben auch Campingplätze, die daran im Zweifelsfall kaputt gehen können.
Was das Gute war, ein Tüdelchen, es ist tatsächlich nur eine Person gestorben bei dem ganzen Klamm. In Fehmarn, glaube ich, eine Frau, wo ein Baum aufs Auto gefallen ist oder sowas.
Das ist ja meine Horrorvorstellung. Ja. Also jedes Mal, also auch die ganzen Jahre, die ich beim NDR war, wenn so eine Sturmlagen waren, war halt klar, wir sind alle draußen. Und wir fahren dahin, wo es besonders doll stürmt und berichten von den Sachen, die da passieren. Habe ich damals schon kritisch gesehen, sehe ich immer noch kritisch. Ein Beitrag wird nicht dadurch besser, dass der Reporter im Wind steht. Das klingt nur dramatischer. Naja, was bringt dir das? Also ich kann halt tatsächlich, wenn ich in meinem Büro sitze, habe ich viel mehr Möglichkeiten zu agieren. Ich kann mit Feuerwehrleuten sprechen, ne? Also mit der Leitstelle zum Beispiel, oder nicht nur mit einer. Ich kriege Pressemitteilungen aus dem ganzen Land. Das kann ich alles wie so eine Spinne in ihrem Netz mir zusammensuchen. Aber wenn ich irgendwo hinfahre, um von dort zu berichten, dann besteht ja einfach das Risiko, dass ich an der falschen Stelle bin.
Ja.
So, ne? So, also keine Ahnung, wir fahren, das hatte ich tatsächlich auch mal, dass ich, wir hatten einen relativ schweren Sturm, wo ich auch draußen war, wo ich auch berichtet habe, mit ganz vielen anderen zusammen an unterschiedlichen Stellen. Und dann war eine Woche später nochmal ein Sturm angekündigt. Und dann war halt wirklich die Ansage, diesmal, weil es am Wochenende war, wir haben dann nur einen Reporter, nämlich mich, und ich fahre raus und berichte von der Nordseeküste, weil das eben mein Berichtsgebiet war. Ja, dann stand ich an der Nordseeküste, da war aber nichts, sondern die Action in Anführungszeichen, die Sachen, wo die Feuerwehr wirklich was zu tun hatte, das war dann halt so im Landesinneren, Pinneberg, Elmshorn, so die Ecke. Mhm. Wo dann aber auch klar war, naja, die Fahrtkosten können wir jetzt nicht übernehmen, du kriegst ja schon ein Honorar. Das sage ich, ja gut, dann stehe ich jetzt an der Nordseeküste, ja, wo nichts ist, erzähle dann Sachen von der vom Binnenland, so, das könnt ihr auch aus dem Studium machen. So, warum? Ja, nee, wir brauchen schon ein bisschen die Atmo und den
Wind. Ein bisschen Wind im Studio oder was.
So, ja, Freunde, also, aber so, das, ich weiß gar nicht, wo ich damit jetzt drauf hinaus wollte. Ein Beitrag wird dadurch nicht besser, dass man im Wind steht. Und man kann das alles viel besser erzählen, wenn man von außen sozusagen
drauf guckt. Ja. Genau. Ja, das war mal was Spezielles, ne?
Ja, das war richtig speziell. Da, das wird auch noch eine Weile dauern, bis das alles so wieder abklingt. Ja.
Da bist du hier so ein bisschen am Ball. Vielleicht hören wir dann nochmal irgendwas in unserer nächsten Folge. Also du bist ja da, wie gesagt, beruflich unterwegs.
Ja, und also das ist auch, da bin ich auch ganz froh. Ich muss da mich auch nicht besonders für anstrengen, weil das in den Redaktionen auch inzwischen verstanden ist, wie dramatisch das war. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wieso ich auf Berichten kam. Die Frau auf Fehmarn.
Ja.
So, immer wenn ich rausgefahren bin,
genau, früher,
um vom Sturm zu berichten, war immer meine Horrorvorstellung, ich fahre hier durch den Wald und jetzt kippt gleich ein Baum um und der landet auf meinem Auto. Oder der landet auf dem Auto vor mir oder hinter mir.
Ja.
So, ne, was kann ich dann machen? Oder ne, so, dann hast du halt im Zweifelsfall dein Leben für irgendeinen Scheiß aufs Spiel gesetzt, der es eigentlich nicht wert gewesen wäre. Und keine Ahnung, warum die Frau draußen unterwegs war, vielleicht wollte sie einfach nur von der Arbeit nach Hause. Keine Ahnung. Sowas ist immer scheiße. Die war 33, hatte eigentlich das ganze Leben noch vor sich.
Alles vor sich, ja.
So, und war aber immerhin zum Glück, sofern man davon Glück sprechen kann, das einzige Todesopfer zwischen Rügen und Flensburg. Und ich glaube sogar auch in Dänemark ist auch keiner verstorben. Also die ganze Ostseeküste hat Glück gehabt und sie hatte halt maximales Pech.
Maximales Pech, ja.
Schöne Scheiße. So. Ja. Kommen wir zu was Schönem, zur Planung.
Zur Planung, na.
Hast du schon was vor?
Nö, wir haben bis jetzt eigentlich noch nichts Großes geplant, sag ich mal. Also für uns ist ja klar, dass wir im Sommer wieder Richtung Berge fahren, ob nun Bayern, Österreich, wie auch immer. Da haben wir auch noch nicht mal konkret irgendwo geguckt, wohin oder sowas. Mhm. Weil ich meine Urlaubsplanung erst bis Anfang des Jahres abgeben muss. Und dann, wenn der denn durch ist, dann fangen wir an, mit gewissen Daten irgendwo nachzufragen, ob die noch was frei oder wie auch immer.
Ja.
Und ansonsten, ja, ein Harz wahrscheinlich, ne, weil wir waren ja nun da ein Jahr nicht und wie du schon sagst, wir wollen das Ding ja nochmal abschließen. Und ich will ja immer noch nach Amsterdam. Ich habe ja letztes Mal schon davon gefaselt, nach Amsterdam zu fahren und ja, da muss ich jetzt irgendwie doch nochmal, und vielleicht dann sogar mal länger, vielleicht sogar die Osterferien mal die Woche Urlaub haben oder so.
Ja.
Weil ist ja schon das Nord-Amsterdam, Amsterdam selber
und
Rotterdam kann man auch nochmal hinfahren.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind ja schon schöne Städte
da. Ja, ja. Also da habe ich, wie gesagt, den einen Campingplatz direkt in Amsterdam, den ich dir da schon empfohlen habe. Und auch, wie hieß denn die Stadt Leeuwarden an der deutsch-niederländischen Grenze. Das ist einfach unverschämt idyllisch. So ein kleines Städtchen, auch ganz viele Grachten, ganz tolle Altstadt, wenig Autos, wie fast überall ja in Holland. Ja. Und da haben wir auch sehr schön gestanden auf dem Platz mit Seeblick. Also das war richtig gut. Und hat sich für uns gelohnt als Zwischenstopp auf dem Rückweg. Was ja doch eine ziemlich lange Strecke ist, die man dann fährt.
Ja, also in Amsterdam sind 550 Kilometer, denke ich,
genau, das ist schon richtig. Ein Stückchen. Ne? Und da haben wir auf dem Hinweg damals einen Freund besucht in Niedersachsen und auf dem Rückweg haben wir halt in Leeuwarden dann nochmal, ich glaube, 2 Nächte gestanden.
Und was wir wieder haben, genau, fällt mir noch ein hier für Pohjensberg, hatte ich letztes Mal auch erzählt, da waren wir auch mit Wohnwagen, haben wir für dieses Jahr auch wieder, oder für nächstes Jahr auch wieder Karten und dann fahren wir da auch nochmal hin. Das war auch mal ganz cool, mit so einem Festival mit Wohnwagen halt mal ohne Strom, so richtig
Ne? Da wollten wir auch noch drüber sprechen, das Thema, wie kann man mit Solar und so autark sein und
vielleicht kriegen wir da ja irgendwas im Winter zusammen, wie auch immer.
Ja, ja, ich hatte ja auch schon so ein paar Ideen, wen man mal ansprechen könnte und dann habe ich das doch aber wieder irgendwie durch den Tüdel gekriegt mit dem mit Umzug und allem, was da so dran hing. Aber das ist ein Thema für den Winter.
Das denke ich mal.
Auf jeden Fall. Genau.
Wäre doch immer interessanter, gerade weil diese Strompauschalen ja auch teilweise 6-7 Euro sind, was weiß ich was. Wenn ich mir überlege, was habe ich denn da an? Gut, ich bin da der Extrem mit
Fritteuse.
Aber in der Regel, was hast du denn? Ich meine, deine Handys zum Wochenende könnte ich über ein Akku-Pack laden. Da brauche ich noch nicht mal zwingend eine Steckdose.
Ja.
Dann hast du ein bisschen Beleuchtung. Mhm. Das kannst du locker über Solar einspeisen. Dann hast du da noch ein bisschen Radio oder was weiß ich was an.
Ja.
Wenn du jetzt nicht grillen, brauchst keinen Strom für. Wasser kochen kannst du notarm auf dem Grill machen.
Naja. Effizient ist das nicht, aber würde gehen.
Ja, würde gehen. Also wenn du jetzt Wasserkocher mit 200 Watt oder 2000 Watt, wird wahrscheinlich schwer über Solar. Zumindest wenn du keine Batterie mit Speicher hast und sowas, aber das wirst du es wahrscheinlich haben. Ne?
Ja, wäre schlau.
Jetzt zu Hause habe ich mir jetzt so ein Balkonkraftwerk da aufs Dach gebaut. Da hast du halt wirklich, musst du das verbrauchen, während es produziert wird. Da habe ich jetzt keinen Speicher für, weil das lohnt einfach nicht bei der Menge, was da reinkommt. So ein Speicher kostet 1000 Euro, bis du den wieder raus hast.
Ja.
Das musst du schon viel rückwärts einspeisen ins Netz. Ne? Das
naja, und mit dem Balkonkraftwerk kriegst du ja nichts dafür.
Ne, eben. Das
also da ist dann eher die Ersparnis, die du durch das Balkonkraftwerk an deinem eigenen Strom erzeugst.
Das ist das, was du erstmal sparst,
genau.
Und dann müsstest du, weil wenn ich jetzt sage, was ich hau jetzt pro Jahr, speise ich rückwärts, was ich 20 Kilowattstunden ein oder irgendwas, wie viel müsstest du da einspeisen, bis du deinen Speicher wieder raus hast für 1000 Euro?
Ja, das ist Quatsch.
Das bringt ja nichts. Weil wie gesagt, wenn du jetzt so ein Ding hast, damit jetzt sind es noch 600 Watt, ab Januar 800 Watt, da hast du deine Kühltruhe laufen, hast du deinen Kühlschrank laufen, dann hast du deine ganzen Stand-by-Sachen laufen, da ist das ja schon weg eigentlich. Also du machst immer gerade deine Grundlast so ein bisschen.
Naja, aber
das ist ja gerade der Sinn der Sache.
Wobei es auch, das hat mir mein Bruder erzählt, ich vergesse immer den Markennamen, der hat einen Wechselrichter, wo er sozusagen den flexibel regulieren kann, wie viel das, wo das Ding abregelt.
Mhm.
So, das heißt, er hat die maximal erlaubte Fläche von Solarpanelen auf dem Dach, darfst du irgendwie 2000 Watt Leistung Peak haben. Ja. Und er sagt, wenn da jetzt richtig die Sonne drauf steht und er halt nahe an diesem Maximum ist, dann nimmt er halt einfach die Begrenzung aus dem Wechselrichter raus und macht dann ganz bewusst irgendwie stromintensive Sachen an, Waschmaschine, Trockner,
ja, gut,
so diesen ganzen Kram. Und solange das läuft, speist er dann halt vom Dach ein und wenn die fertig sind, dann nimmt er die, geht er wieder zurück auf die 800 Watt und hat dann so da nochmal extra gespart. Aber das erfordert natürlich auch sehr viel eigenes Eingreifen und sehr viel Abstimmung sozusagen. Ja. Du musst dann halt wirklich daneben sitzen und sagen, okay, jetzt haben wir 2 Stunden, wo wir mal alles anmachen, was richtig Strom frisst. Und dann, dann muss das auch an sein und dann musst du ja selber auch wieder dafür gerade stehen, dass das dann auch wieder richtig geht. Gerade wenn das dann, also er hat noch den alten Zähler, der dreht dann halt einfach rückwärts. Das merkt noch keiner, das aber irgendwann.
Nicht erzählen, ja.
Ab Januar darf der sogar
rückwärts drehen. Ab Januar.
Also wir müssen die Folge später also, aber wenn du einen Smart Meter hast, dann wird es halt dokumentiert.
Ja, ja.
So. Also entsprechend muss man dann ganz noch genauer aufpassen als jetzt.
Ja. Ja, aber Solar, Wohnwagen, da kamen wir her.
Da kamen wir her.
Das wäre echt nochmal eine interessante Geschichte.
Also das ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich da auch echt drüber nachdenke, ob ich das nicht noch irgendwie in Angriff nehmen
möchte. Hast du eine Batterie im Wohnwagen?
Nee, noch nicht.
Nee.
Aber das ist ja das Problem, was ich letztes Mal schon, als wir darüber gesprochen haben, angedeutet habe, dass das eben ja dann nochmal Zusatzkosten wären. Mhm. Aber vielleicht können wir das mit jemandem besprechen, der sich da besser auskennt.
Weil ich habe auch gar nichts drin. Ich müsste komplett aufbauen, die Anlage, mit Batterie, mit Wechselrichter, alles drum und dran.
Ja, das finde ich total spannend. In dem Detlefs hatten wir eine Batterie drin und das war halt auch einfach so ein, also es war jetzt keine besonders aufwendige Installation, es war halt so mit drin. Wo ich natürlich jetzt als irgendwie, weiß ich nicht, siebte Hand oder was der war, nicht sagen kann, ob das mal jemand selber nachträglich reingebastelt hat oder ob das halt einfach zu einem bestimmten Punkt noch Standardausstattung war. Und die Wohnwagenhersteller irgendwann auf den Trichter kamen so, hey, da könnten wir doch das als Sonderausstattung verkaufen und noch eine extra Marke machen. Das heißt halt heute Autark-Paket und das war da einfach komplett normal drin verbaut.
Ja.
Da müssen wir wieder hin.
Da müssen wir wieder hin. Was hast du denn noch geplant? Schönes, irgendwas?
Na, so richtig, so ganz konkret sind wir noch nicht. Wir wissen ungefähr, dass wir Anfang März so das erste warme Wochenende nutzen wollen und da gleich auf Tour gehen. Das ist im Augenblick so der Plan. Und dann ist tatsächlich Gesches Jahresurlaubsplanung schon durch. Und also ich habe dann jetzt schon keine Urlaubstage mehr darüber hinaus. Okay. Also, wir werden im Sommer in den Osterferien eine Woche nach Italien fahren und das Gastini besuchen. Hm. Dabei steht noch nicht fest, ob wir einen Wohnwagen mitnehmen.
Ja.
Also das hängt so ein bisschen davon ab, ob dann wieder jemand bei uns wohnt, weil wir vielleicht ein neues Gastini nehmen oder ob wir alleine fahren. Da in der Ecke, wo sie wohnt, ist der nächste Campingplatz eine Stunde entfernt. Also da könnte ich mir grundsätzlich auch vorstellen, da irgendwie eine Ferienwohnung zu nehmen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir sind zu dritt, wäre es vielleicht was, wo wir sagen, okay, dann machen wir halt so ein bisschen nicht ausschließlich Gastini besuchen, sondern für das neue Gastini so ein bisschen Kulturtrip. Dann würden wir natürlich jetzt nicht jemanden aus Italien aufnehmen, sondern
er kann euch doch was zeigen.
Genau, sondern mal gucken, von wo jemand kommt. Ja. Vielleicht wieder aus USA, die drehen ja völlig durch, wenn es nach Italien geht. Ja. Und dass wir dann halt so ein bisschen mehr vom Land auch für uns selber erkunden. So viel haben wir beide ja noch nicht davon gesehen. Also wir waren mal in Rom, ich war mal in der Toskana, Gesche glaube ich auch. Aber das ist ja alles mit der Schule gewesen, fast ausschließlich. Und das ist sehr lange her. Das brauche ich, kann ich mich selber alt nennen. Und was schon klar ist, also wir werden im Sommer 4 Wochen Urlaub haben.
Ui.
Weil Gesches Kolleginnen beide keine Kinder im schulpflichtigen Alter haben und denen die Sommerferien eigentlich schnurzpiep egal sind. Und da hat dann Gesche gesagt, okay, dann machen wir das mal, weil sie halt sagt, so in Ferien sind auch keine Konfis. Da ist insgesamt weniger los und das ist, findet sie halt die ideale Zeit, um Urlaub zu machen. Und da ist dann jetzt der Plan Norwegen und Nürnberg.
Norwegen und Nürnberg.
Ja, also Norwegen zum Urlaub machen und dann haben wir noch soziale Verpflichtungen in Nürnberg. Also wir sind da bei einer Hochzeit eingeladen, wo Gesche auch in offizieller Funktion da sein wird. Das wird ganz toll. Und das liegt sehr schön am Ende unseres Urlaubs. Also wenn wir dann da hinfahren und Ende des Urlaubs ist dann auch Ende unserer Tour. Und dann sind wir, weiß ich nicht.
Klingt nur erstmal komisch, Nürnberg und Norwegen.
Ja, natürlich, klar. Aber es ist auch schön von der Alliteration her. Aber es, also es wäre schöner, wenn es ein bisschen mehr auf dem Weg liegen würde.
Ja. So.
Aber das, also ja, da haben wir 3 Wochen Norwegen nächstes Jahr.
Das hört sich gut an.
Ja. Da kann man ein bisschen was machen.
Und dann auch weiter, also nicht 3 Wochen einen Platz, sondern wirklich weiterfahren. Ja, ne?
So die übliche Rundreisetour, wie wir das immer machen. Also irgendwo 2 Tage stehen, also einen Tag ankommen, einen Tag angucken, nächsten Tag weiterfahren. Oh,
das gibt Checklisten.
Oh ja. Das wird super.
Ja.
Also
nee, das schön, heißt, das hört sich doch gut an.
Genau, und wir machen das natürlich über den Landweg, weil alle Fährangebote halt so hundeinkompatibel sind, wie man sich das nur vorstellen kann. Zum Teil irgendwie, dann fährst du irgendwie 3 Stunden und der Hund muss dann aber im Auto in der Box sein oder an Bord in der Box eingeschlossen sein. Und das sind halt alles Sachen, wo wir sagen, nicht mit uns. Entsprechend werden wir dann, ja, Dänemark über die Brücke, Schweden und dann über den Landweg nach Norwegen rein. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Also irgendwie an der Küste längs, irgendwie Richtung Geiranger. Das wollte Gesche mir unbedingt zeigen, weil sie da mal war und das toll fand. Und die Fotos, die ich jetzt schon zwischenzeitlich von einem Freund von uns gesehen habe, das ist auch durchaus gerechtfertigt, dass man da hinfahren möchte. Also das ist landschaftlich unfassbar beeindruckend. Und wir werden dann auf dem Weg in Göteborg vorbeikommen. Das ist eine potenzielle Übernachtungsstation und das ist ja auch einfach eine fantastische Stadt.
Ja.
So. Ja, also da gibt's eine Menge zu gucken, eine Menge
gut.
zu tun.
Ja.
Und eine Menge zu Checklisten, das wird super.
Ja, so rein urlaubstechnisch habt ihr echt einen Schritt nach vorne gemacht. Dann, ne? So mit Gesche, sie kann da 4 Wochen, denn wie du letztes Mal schon sagtest, Wochenenden sind zukünftig wahrscheinlich auch nicht das Riesenproblem.
Naja, also sie hat halt so im Schnitt irgendwie, also jetzt natürlich so, wenn es Richtung Jahresende geht, dann wird es wieder mehr. Aber also es ist hier allen klar, dass jede Pastorin in dieser Gemeinde, das sind halt 3, mindestens 1 freien Sonntag im Monat haben soll.
Ja, perfekt.
Und so wie es jetzt angefangen hat, war es eher so, dass es zwei, manchmal sogar drei waren, wo sie frei hatte. Mhm. Wir natürlich dann eher hier ums Haus rum genutzt haben, mit allem, was dann hier so
nach. Ja, gut, das ist halt
dann so, bla bla bla. Aber das wird halt im nächsten Jahr dann nochmal wirklich ein Schritt nach vorne sein, dass wir dann auch ganz bewusst sagen können, wir spannen jetzt mal den Wohnwagen an und fahren irgendwo hin.
Ja, cool.
So, die nähere Umgebung ist halt gerade schwierig, weil die immer noch mit Renovierungs- und Wiederaufbauarbeiten beschäftigt sind. Ja. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, mal aus dem Gemeindegebiet rauszukommen.
Ja.
So, mal gucken,
was wir finden.
Genau.
Gut. Ja, Kommentare habe ich ja keine stehen. Hast du irgendwas?
Nö. Ich habe zumindest nichts wahrgenommen.
Ich auch nicht.
Wenn da irgendwas, wenn wir was vergessen haben, dann tragen wir das einfach nächste Woche, nächstes Mal nach.
Genau. Ja, Jörn, dann sind wir auch schon durch, würde ich sagen.
Das ging schnell.
Ja gut, aber wenn wir nicht so viel unterwegs waren, haben wir trotzdem noch doch noch ganz schön was erzählt, oder?
Das stimmt.
Ne?
Gut, gut.
Ja.
Dann sagen wir mal schöne Feiertage.
Würde ich sagen, oder? Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwie in der Zwischenzeit irgendwie über Solar so ein bisschen schlau machen. Vielleicht noch einen Gast sogar wieder.
Wir hatten ja sogar eine Idee für Gäste. Die haben wir auch angefragt und die waren auch sehr, sehr positiv gestimmt. Aber irgendwie, wir haben es einfach nicht mehr weiterverfolgt.
Nee.
Naja,
ist so.
Aber wir bleiben am Ball.
Alles klar. Bis dann.
Reinhauen. Tschüss.